liebe Zuhörer
und liebe Zuhörerinnen,
herzlich willkommen zum Spätfilm.
Kino in eurem Gehörgang.
Ja, so super. Weißt du, was am 10.11.2018 haben wir, glaube ich, ist, Paula?
Ja, ich weiß ganz genau, was da ist.
Was ist da?
Du bist nicht da, sondern dort.
Wo bin ich denn dort?
Drüben.
Genau, bei deiner Familie um die Ecke quasi, nicht?
Ist es im Osten oder im... Naja, soll uns egal sein. Auf jeden Fall bist du
Mitte.
In der Landeshauptstadt.
Genau. Und zwar ist da nämlich das Cinematic Deathmatch 2010 in der Pumpe in Berlin um 20 Uhr. 10 Euro Eintritt. Das ist das schöne Jahres- und leider auch komplette Finale des schönen Podcasts Cinematic Smash Brothers. Und da werde ich meines Zeichens, kleiner Daniel vom Spätfilm, auf der Bühne stehen.
Du bist gar nicht klein.
Ich bin aber nicht groß.
Doch.
Nee, es gibt doch größere Menschen.
Ja.
Anyway, jedenfalls mit ganz vielen anderen tollen Kandidaten und dort werden wir lustige Fragen beantworten, hoffentlich auch lustige Antworten geben und dieses Finale bestreiten und ganz viel Spaß haben. Und ihr könnt mich da treffen. Ich hoffe, ich sehe da möglichst viele von euch. Stellt euch mir vor, wir quatschen miteinander. Ich mache so einen berühmten Selfie, den ich dann auf Twitter stelle mit euch. Und Paul und ich haben eigentlich vor, handgeschriebene Shia LaBeouf Fun Facts zu machen, die ihr dann, wenn ihr mich ansprecht, bekommt. Ich wiederhole es, 10.11. in der Pumpe in Berlin um 20 Uhr. 10 Euro Eintritt. Danach gibt es noch eine Party.
Gibt es die Karten schon im Vorverkauf?
Nee, aber man kann sich auf dem, muss man Facebook Cinematic Deathmatch suchen. Da kann man zumindest schon mal... Da gibt es ein Event, Cinematic Deathmatch.
Mhm. Ich bin nicht auf Facebook.
Ja, aber da gibt es ein Event und da kann man sich Karten vorbestellen. Also nicht vorbestellen, sondern reservieren, genau, Plätze reservieren, so ist es.
Wie viele Plätze gibt's denn?
Ich weiß es nicht. Nicht so viele. 100, glaube ich. 50, 100.
Oh, das ist ja doch schon. Ja, cool. Kann ich leider nicht dabei sein. Ich muss auf zwei kleine Gören aufpassen.
Immer diese Kinder. Ja, beim nächsten Mal gehst du dann, wenn der nächste Live-Podcast von irgendwas ist.
Genau.
Paula, wir haben Feedback bekommen.
Schön. Von wem?
Unter anderem von Thomas zu Predator 2. Wir hatten letztes Mal schon so ein bisschen gelästert wegen... Wir dürfen nicht schlucken und nicht gehen. Aber er hatte auch noch inhaltlich was zu mäkeln. Ich meinerseits hatte nämlich bei Predator 2 gesagt, dass in Blown Away Kurt Russell mitspielen würde. Und das ist natürlich falsch. Und es war nämlich Jeff Bridges. Und lustigerweise ist das auch so ein Fehler, der mir immer unterläuft, dass ich immer Kurt Russell, Jeff Bridges und Liam Neeson verwechsel. Obwohl die eigentlich sich nicht so ähnlich sind. Aber irgendwie sind das so drei Typen, die ich durcheinander werfe.
Jedenfalls, das finde ich echt lustig, weil wann haben wir das denn geguckt? Ich kann mich gar nicht mehr... Haben wir wirklich... Gibt es eigentlich Predator 2?
Wir haben vor 2 Jahren im Oktober über Predator 2 gesprochen. Genau, das war nämlich auch so meine Antwort, als so aus dem Nichts so ein E-Mail reinkam mit einem Kommentar zu der Folge und alles scheiße fand. Ich so, keine Ahnung, ist 2 Jahre her. Was soll ich da jetzt da noch sagen? Kannst ja mal eine neue Folge reinhören. Vielleicht gefällt die dir besser. Da kann ich auch aktuell was zurückgeben.
Das war die, höchstwahrscheinlich die, die in die Stadt kommen, ne?
Genau,
das ist der erste Teil ist das, wo
im Dschungel,
die im Dschungel Arnie. Sind. Oder der zweite Teil war doch auch ganz lustig mit dieser Oma und dem
Ich weiß noch, dass der die erste Hälfte vom zweiten Teil echt schlecht war und die zweite Hälfte vom zweiten Teil eigentlich ganz gut.
Ja, das kann gut sein. Ja, guter Film. Wir haben immer noch nicht Alien vs. Predator angeschaut.
Genau, der fehlt.
Und der
kommt auch als nächstes in unserer Alien-Reihe. Also privat, nicht für euch da draußen.
Das ist auch schon wieder so ein lustiger Zufall jetzt, ja? Weil ich habe gerade heute nämlich für die Arbeit etwas gelesen. Und zwar handelte es sich um, ich habe was gelesen über die Dienstleistung Anglerboote mieten.
Ja.
Und da ging es dann auch um Predator-Touren.
Oh.
Ja, und das fand ich ja, also das sind natürlich die Fischer, die irgendwie Raubfische jagen oder so. Angler, die Raubfische angeln.
Aber du hast dir vorgestellt, wie du da in so einer Tarnrüstung...
Nee, ich fand einfach jetzt, das ist nur gerade lustig, dass ich dieses Wort gelesen habe, was ich natürlich nur im Zusammenhang mit diesem Film halt so gesetzt habe und ja. jetzt reden wir schon wieder darüber und das alles am gleichen Tag und das war überhaupt nicht geplant, also ja. jedenfalls nicht von mir.
Totally.
Ja, ist doch schon lustig.
Ja. Wir haben noch mehr Feedback bekommen und zwar der David, sein Session Day Formate Schrank, der mit dem Christian bei der Second Unit ganz tolle Star Trek Folgen gerade aufnimmt, der hat also meine Folge mit unserer Tochter zu Episode 1 kritisiert, wo ich mich wiederum auslasse darüber, dass das ja irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, dass Padme Königin ist und gewählt wird.
Ah, das ist eine konstitutionelle Monarchie.
Ja, aber selbst da wird der König nicht gewählt. Also ich bin hier aus einem politikwissenschaftlichen Hintergrund rangegangen und da ist halt so, Republik, da wird gewählt, Monarchie wird nicht gewählt, Monarchenkönig wird vererbt. Das ist so, und Diktator ist nochmal selbst ernannt. Das sind so quasi die lehrbuchhaften Definitionen der verschiedenen Staatsformen in der Politikwissenschaft. Und David sagte aber, nein, er ist Historiker und Wahlkönigreiche sind nichts, was sich George Lucas ausgedacht hat. Zum Beispiel im Großfürstentum Polen-Litauen gab es das 200 Jahre lang, dass da Könige gewählt wurden.
Ich wusste nicht mal, dass es ein Großfürstentum Polen-Litauen gab.
Ja, Polen-Litauen hat mir schon mal was gesagt. Ich hatte ja auch 1999 eine Schulexkursion nach Polen. Mhm. Ich glaube, da ist Polen-Litauen noch erwähnt worden. Ja. Zu unserer letzten Folge, zu Hitchcock, hat wiederum der Anastasios kommentiert.
Oh.
Und zwar ging es darum, irgendwie bei welchen Folgen vom Horror-Oktober du mitgucken könntest oder nicht. Mhm. Da wünscht er sich ein Special, eine Folge über Filme, die Paula nicht sehen will.
Damit ich nicht dabei bin in der Folge.
Nee, du musst ja sicher weiß. Nee, ich glaube, es geht eher so darum, oder dass du mal definierst, welche Filme du nicht sehen willst. Es war auch nur so ein Satz, ich habe es nicht ganz verstanden, aber es ist so verquer, dass es schon wieder irgendwie lustig ist. Und ich dachte, da könnte man aber was draus machen.
Ich verstehe es nicht.
Ja, ich auch nicht ganz. Aber
du musst die Folge alleine machen. Und sollst aber
ja, dann
alle Filme besprechen,
Im Nachhinein, also ich meine, im Grunde ist das der Horror-Oktober, dass ich Filme bespreche, die du nicht gucken willst.
Jetzt ja. guckt Paula schon wieder empört. Ja gut, ne, ich hätte ja jetzt ein, zwei Dinge noch mitgeguckt. Außerdem wären das dann so Musicals. Könntest Musicals ohne mich besprechen.
Ja, habe ich ja auch gemacht dieses Jahr schon. Nicht? Die Cherbourg da, die Regenschirme, die habe ich besprochen, da warst du auch nicht dabei.
Den Film habe ich aber geguckt.
Okay. Und der Wertherr Kellerkind hat sich auch gemeldet und zwar zu der Sache, ob denn die Charts überhaupt noch irgendeine Relevanz haben in unserer Diskussion beim letzten Mal, falls du dich erinnerst.
Hä?
Ja, da hatten wir irgendwie so der Song von
Ach, die Charts,
Doris
ich dachte unsere
Fancharts. Nein, die Popcharts, so. Die Billboards, die bestverkauften Songs.
Ob die eine Relevanz haben?
Kellerkind schreibt, zwei kleine Sachen zur Episode. Ihr dürft und sollt natürlich so viel gerne trinken, essen und menscheln wie möglich. Wer das nicht hören mag, soll es halt nicht hören. Und zu den Charts kann ich auch nur sagen, dass die meine Kinder und mich null interessieren. Auch mein Umfeld ist da komplett raus, liegt wohl am Alter und den Streaming-Angeboten und der unsagbar miesen Qualität, was Radiosender angeht. Seit ein paar Jahren klingen alle gleich und sind nur noch an den Namensnennungen in den Jingles zu unterscheiden. So,
damit haben Dankeschön.
Wir das. Ja, danke, Kellerkind.
Ja.
Damit haben wir das auch abschließend geklärt, alle Themen. Sämtliche. Womit wir zu den Charts kommen können?
42.
Nee, Sex is Comedy hatten wir beim letzten Mal ganz vergessen noch zu nennen. Landete auf Platz 69 oder auf Platz 10 von unten, womit er es dann doch wieder in die Top 10 geschafft hat. Das war ja so eine Frage.
Die Low 10.
Genau. Könnte man so sagen.
Down 10 oder
Der Mann, der zu viel wusste, ist aber auch nicht viel besser dran. Der landet auf Platz 63.
Wieso, und so schlecht war doch der Film gar nicht.
Ich glaube, da gibt es einfach so ein großes Loch zwischen sehr vielen, sehr guten Filmen, wo auch der Film heute wieder reingehören wird, und einigen wenigen Filmen, die wir echt abgestraft haben, und dazwischen dann so eine Handvoll Filme, die dann natürlich immer sehr weit nach unten rutschen dadurch. Jedenfalls ist dann die zweite Verfilmung von Der Mann, der zu viel wusste, immerhin noch höher als die erste Verfilmung gelandet, die auf Platz 67 landete. Wisst ihr Bescheid?
Ja, danke.
Außerdem können die Hörerinnen und Hörer uns weiterhin iTunes-Rezensionen schreiben und wenn sie das machen, dürfen sie sich einen Film wünschen, den wir dann in 500 Sätzen zusammenfassen. Macht das mal. Und wer das nicht machen will, der kann uns jetzt auch auf Spotify hören. Nämlich Spotify hat neulich seine Tore geöffnet für jeden Podcast und da habe ich uns registriert.
Das wusste ich gar nicht.
Das ist jetzt auch niegelnagelneu. Und seitdem gibt es uns auch bei Spotify. Kannst du uns da mal suchen. Damit kommen wir zur Rubrik Bruce Revisited. Paula.
Schon wieder.
Genau. Wer ist denn dein Lieblingsregisseur?
Immer noch Hitchcock.
Ah, ich glaube, beim letzten Mal hast du Tarantino gesagt.
Echt?
Ja.
Die Sau, nee.
Ich glaube nämlich auch, dass ich diesmal Hitchcock sagen würde.
Ja?
Ja, also ehrlich gesagt muss ich das sagen. Das ist ja schon so, hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass wir den einfach geil finden.
Voll.
Ja.
Ach, wusste ich schon immer.
Okay, das ging mal ziemlich flott.
Naja, es gibt aber noch so einen.
Ja, erzähl mal.
Jim Jarmusch.
Den haben wir ja noch gar nicht, oder? Haben wir überhaupt schon irgendeinen Jim Jarmusch?
Nee, ich glaube nicht. Aber so meine Dauerbrenner-Lieblingsfilme sind von Jim Jarmusch.
Hm. Okay.
Mhm.
Was denn so zum Beispiel?
Coffee and Cigarettes.
Aha.
Ja.
Und was noch?
Smoke.
On the Water. Nee, Smoke ist nicht schon. Das sagen wir auch jedes Mal, wieso, wenn wir darüber diskutiert. Ah, ich hab's vergessen, aber
Jim Jarmusch spielt natürlich, der mit, kommt da, genau.
Stimmt, der spielt da, hat eine kleine Mal. Rolle, aber das ist nicht von Jim Jarmusch.
Nee.
Aber Night on Earth ist, ja. Würde ich jetzt sagen, dass so oft,
und,
wie du den gucken willst,
ist das eigentlich. Wie heißt es? Strange Lovers? Nee. Ha!
Ich weiß, wenn der mit dem Vampirfilm.
Ja, Mensch. Ja, der ist ja auch, also, ne? Das ist ja auch köstlich, ist der.
Du meinst Only Lovers Left Alive.
Oh ja, wirklich.
Ich mochte auch Patterson sehr, sehr gerne.
Oh ja. Ja, ja, genau.
Und der hat wirklich sehr, sehr viele. Der Enough Talk und der Jan von der Cinecouch, die wollen auch mal immer mal schon so ungefähr seit 10 Jahren so ein Special machen, wo sie sämtliche Filme besprechen.
Wie sämtliche Filme?
Von Jim Jarmusch.
Ach.
Aber ich weiß nicht, ob sie das jemals in die Tat umsetzen werden oder ob das nur so ein Running Gag ist. Bis dahin frage ich nochmal, was macht eigentlich Shia LaBeouf?
Was macht der eigentlich? Mhm. Ich habe gestern festgestellt, dass Shia LaBeouf eigentlich Goethe kopiert.
Warum?
Also jetzt nicht in allem. Ja? Aber ich habe gestern so ein bisschen in der Biografie Goethes geschmökert.
Ja.
Und der hat nämlich echt auch mal so Aktionskunst gemacht. Ja, ob das jetzt postmoderne war, ist natürlich fragwürdig. Würde ich aber.
Metamodern, Paula, metamodern. Also,
Entschuldigung, ich höre nicht so gut zu immer. Der hat jedenfalls einmal ein. Ich habe meine Gedächtnislügen. Ein Schriftstück eines Kollegen an einen Baum gehämmert, ist dann an den Baum hochgeklettert und hat beleidigende Phrasen von sich gegeben.
Wie alt war der denn da?
Das war kurz nach Sturm und Drang.
Okay.
Also da war so er aber schon, 20er. Das war danach eigentlich, der hatte immer nur wieder so Durchausbrüche. Ja. Und da stand in dem Buch noch von Rüdiger Safranski übrigens, dass das mit dem Geniekult auch so ein bisschen zusammenhing, dass man irgendwie seine eigene Persönlichkeit dann halt auch so hervorstellt und sich irgendwie interessant macht, und das wollten die Jünger, wollten das natürlich auch, und ja. Und da dachte ich an Shia LaBeouf.
Menschenskind.
Ja.
Erinnerst du dich noch, wo wir gerade beim Thema sind? Letztes Mal oder vorletztes Mal hatten wir diesen Song Actual Cannibal Shia LaBeouf gehabt, von wo er dann in dem Musikvideo auftritt.
Mm.
Stellt sich heraus, jemand hat einen Dungeons and Dragons Charakter geschrieben, der sich nennt Actual Shia LaBeouf. Und wenn du halt dann mit deiner Posse da in Dungeons and Dragons durch die Wälder streifst, kann es passieren, dass du dem begegnest und dann halt gegen den kämpfen musst. Und es gibt dann natürlich irgendwie das so typisch ist für Dungeons and Dragons, gibt es da so eine Legende, die erklärt, was das für ein Charakter ist. Die habe ich hier mal. Songs tell of a creature that lives deep in the dark woods, spending its night killing for sport and eating all the bodies. Mhm. Even death itself holds no fear for the actual cannibal Shia LaBeouf.
Das hast du sehr schön vorgetragen.
Danke. Sehr gut. Fand ich sehr schön.
Aber ist das auch so ein offenes Programm? Wie heißt denn das?
Das ist so ein Pen and Paper, also Stift- und Papierrollenspiel.
Ach so.
Dungeons and Dragons.
Echt? Ich dachte, das sei ein Computerspiel.
Nee, das ist so ein halt auf mit Büchern, die du kaufen kannst und Abenteuer erleben. Und dann gibt's halt so jede Menge Internetseiten, wo halt auch Abenteuer drauf sind. Und da hat jemand halt diesen Shia LaBeouf auf irgend so ein berühmtes, oder ich weiß nicht, ob berühmt, aber jedenfalls auf so eine Webseite gestellt, wo man sich dann halt einfach diesen Charakter runterladen kann. Und dann, wenn man dann am Tisch sitzt und die Party läuft gerade durch den Wald, dann kann es passieren, dass sie dem actual Cannibal Shia LaBeouf begegnen.
Aber das ist ja schon wieder so ein lustiger Zufall. Ich habe so das Gefühl, ich lebe in einem Mini-Universum.
Oh ja.
Weil erst gestern auf dem Spielplatz habe ich mit einer Mutti besprochen, dass wir zusammen mit einem anderen Fuddy eine DSA-Gruppe gründen wollen.
Mhm.
Ist das nicht ein lustiger Zufall?
Hast du denn mal DSA gespielt?
Nein, noch nie, aber ich wollte schon immer gerne mal.
Ach ja, dann ist das ja die Gelegenheit.
Mhm.
Menschenskinder. Fangen wir mal an.
Ja.
Welchen Film haben wir denn gesehen, Paula?
Darüber denke ich auch die ganze Zeit schon nach. Nein, es ist...
Das ist ein wunderbarer Running Gag.
Ich vergesse es wirklich meistens.
Ich
aber
weiß.
Mir ist es wieder
ist
eingefallen.
Für mich der Running
Gag. Es ist das Kabinett des Dr. Caligari.
Wie fandst du den denn?
Immer diese Einwortbeschreibung, ne? Magnifique.
C'est bon, c'est bon.
Entschuldigung, das war ein bisschen.
Warum fandest du den magnifique?
Magnifique waren die Gien wegen der Bühnenbilder. Also tatsächlich, also die Fotografie, die
gemalten Kulissen. Oder
die
auch
Requisiten.
Die Kameraarbeit.
Ja. Ja, top. Top. Auch die Story.
Vor allem die Rahmenhandlung ist ja das Besondere. Revolutionär.
Rahmenhandlung? Da gab es sogar keine Rahmenhandlung.
Hallo? Das ist das.
Ach so, doch.
Das ist der Clou des Films.
Entschuldigung.
Tausendmal kopiert. Tausendmal hat es niemand kapiert. Anyway.
Nee, natürlich. Ich habe es nur schon wieder vergessen.
Ja.
Aber mir ist es ja jetzt zum Glück wieder eingefallen.
Zum Glück.
Die Rahmenhandlung. Es war mir auch direkt aufgefallen.
Die wird auch das eine oder andere Mal heute Abend noch Thema sein. Bis dahin, ich sag noch mal, wie ich ihn fand, nämlich unfucking fassbar großartig. Also.
Sag ich doch, magnifique.
Ja. Ich hab den vor 4 Jahren das erste Mal gesehen.
Bei deiner Zeitreise?
Durch die Filmgeschichte, genau. Da habe ich mal aus jedem Jahr einen Film geguckt. Und eine davon war nämlich für das Jahr 1920 das Kabinett des Dr. Caligari. Und er hat mich schon damals so geflasht, weil das so... Es ist wirklich ein Brett von einem Film.
Obwohl es ein Stummfilm ist.
Ja, er ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, die Leute reden so wenig. Die Dialoge sind echt nicht gut.
Ja, aber dafür sparsam.
nein, es ist wirklich ein toller Film. Und das ist ja eben auch so dieser Vorteil gewesen von dieser Reise durch die Filmgeschichte, wenn du halt wirklich 1898 anfängst, 1889, ich meine, also mit dem berühmten die Arbeiter der Lumières verlassen die Lumière-Werke oder so, wie der erste, offiziell erste Film heißt, dann hast ja dann schon bis dahin 20, 25 Filme geguckt und dann hast du dich halt auch so eingeflowt, dass du es eben nicht mehr so, was ist das jetzt so, Leute reden gar nicht, sondern dann ist es halt ganz normal und dann fängst du halt an, einfach so die Nuancen zu entdecken und das hat mir damals sehr gefallen. Kann ich nur jedem ans Herz legen, einfach mal so 20 Stummfilme am Stück zu gucken, dann verliert man auch so die Berührungsangst. Die gibt's alle umsonst bei YouTube, weil das Urheberrecht abgelaufen ist. Zwar dann nicht in so einer geilen Qualität, wie wir es jetzt, wir haben jetzt uns die Blu-ray von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung geholt. Die werden wir später noch drauf eingehen, die ist auch sehr geil. Aber so für den Einstieg, man kann einfach billig die Filme gucken. Jetzt sind ja nicht alles jetzt so hier so Feature-Filme, die irgendwie, der war jetzt 75 Minuten lang, sondern es gibt halt so voll viele so sogenannte One-Reeler, die dann irgendwie 20 Minuten sind. Das heißt, man kann die auch gut weggucken und.
Also man hat, Entschuldigung, aber man braucht nicht 20 Filme, bis man irgendwie mit Stummfilmen klarkommt.
Nee.
Man braucht 5 Minuten.
Ja, ja, aber es ist trotzdem, es ist ja schon so eine Sache von Sehgewohnheiten, weißt du?
Ja,
du
kannst, aber es braucht
du, natürlich nicht verstehst du auch so Konventionen besser, wenn du halt dich quasi, wenn du halt schon einen Haufen Stummfilme guckst. Ich sage jetzt nicht, dass jeder das, niemand das zu schätzen weiß, der das nie gemacht hat, sondern ich sage halt, dass das halt einfach eine nette Sache ist, weil man dann halt Sachen einem auffallen, die einem sonst nicht aufgefallen wären, weil also klar, wir halt im Jahr 2018 stecken und heutzutage werden Filme ganz anders gemacht. Und wenn ich jetzt aus dem Jahr 2018 zurückgeworfen werde, 100 Jahre knapp, dann ist es halt schon mal erstmal eine entsprechende Hürde. Und du und ich, sag ich mal, wir haben jetzt auch halt so eine Affinität zu alten Filmen. Für uns ist das irgendwie weniger schlimm, aber ich kenne genug Leute, die sich echt schwer damit tun, Filme zu gucken, die älter sind als sie selbst, so zum Beispiel. Und für solche Leute würde ich halt einfach mal raten, geht auf YouTube, fangt mal an, Stummfilme zu gucken. Wenn ihr erstmal euch reingeflowt habt, dann habt ihr so diese Hürde überwunden und dann macht es auch echt Spaß.
Ja, wobei, also es gibt eine Sache, die mich tatsächlich auch echt nervt an Stummfilmen und das ist diese Exaltiertheit.
Ja, aber die ist, geht ja, das meine ich ja, das ist halt einfach, das ist halt das übertriebene Schauspiel, das geht halt damit einher, dass du alles mit Gesten und Mimik ausdrücken musst und das ist halt eben etwas, was dich total abschreckt, wenn du es nicht gewohnt bist. Aber wenn du halt dich erstmal reingesehen hast und verstanden hast, so, ja, das ist halt ein Stilmittel, so wie heute gigantische Explosionen Stilmittel sind.
Das schreckt mich ja dann auch wieder ab.
Ja, ja, nee, ja, sowas, ne? Aber man, es ist halt was, woran man sich gewöhnen kann auch. Und dann kann man halt da auch Nuancen sehen. Dann sieht man halt auch besseres und schlechteres Schauspiel. Wenn du anfängst, sowas zu gucken, natürlich denkst du, die haben ja alle einen an der Waffe, wie die da Grimassen schneiden. Nicht? Aber jetzt so, wenn du Caligari siehst, in diesem Moment, wenn Cesare das erste Mal die Augen aufschlägt, dann so, wow, das ist schon geil. Und sowas halt zu schätzen, zu wissen, finde ich gut. Jo, Paula, erzähl uns doch mal die Eckdaten zu diesem Film.
Also die Eckdaten sind folgende. Der Film erschien im Jahre 1920. Die Regie führte ein gewisser Herr Robert Wiene. Mhm. Der hat über 90 Filme gemacht.
Ja.
Aber heute existieren nur noch etwa 20 Stück davon.
Ah, ja. Ganz großes Problem, nicht? Hatten wir beim letzten Mal. Ach nee. Wann hatte ich das? Ach so, genau, als ich jetzt hier vor 14 Tagen mit der Anne über
Anne spielt auch Pokémon Go.
Genau mit der Anne, als ich mit der über Augen ohne Sicht, Gesicht gesprochen habe, da hatten wir das Thema schon mal nicht. Das war halt ganz typisch Stummfilme. Da gab es halt noch nicht so das Bewusstsein, dass das ein erhaltenswertes Medium ist. So, dass halt sehr viele Filme einfach, nachdem sie aufgeführt wurden, nicht irgendwie konserviert wurden und uns für heute verloren sind.
Das ist für eine Wegwerfgesellschaft gewesen.
Ja, das hat sich ja auch später mit dem Fernsehen wiederholt, dass so viele, also das ist ja so zum Beispiel dieses Problem von Doctor Who, dass es ja unglaublich viele Staffeln von Doctor Who gibt, aber genauso viele Folgen fehlen quasi, weil halt auch damals die BBC, die haben das halt ausgestrahlt und hatten so irgendwie nicht im Bewusstsein, dass sie das jetzt irgendwie die Folgen aufheben sollten. Sind ja im Fernsehen gelaufen, warum sollte man die jetzt nochmal irgendwie verwahren und so, sind die halt irgendwann verschütt gegangen.
Merkwürdig.
Also ich glaube, das ist.
Aber so die Drehbücher oder Skripte oder was auch immer dahinter steckt, das gibt's schon noch, oder?
Auch das ist problematisch.
Also bei Dr. Caligari kam ja mindestens ein Krieg dazwischen, aber bei Dr. Who doch nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob die Drehbücher für so eine Fernsehproduktion aufgehoben haben. Ist tatsächlich, also es sind neuere Entwicklungen, dass man da halt auch irgendwie so Archive anlegt und so.
Komisch. Mir fällt übrigens gerade ein, Ed Anne, ja. Du kannst dann am 10.11. an dem Feuerriegel-Event teilnehmen. Das ist, glaube ich,
Falle, du redest jetzt nicht gerade hier über Pokémon.
Uhr und kannst trotzdem im Anschluss kannst du trotzdem ja in die Pumpe gehen. Weil
anyway,
das eine ist vormittags und das andere abends. Ja, das wird also ein richtig geiler Tag für dich.
Anyway, ja? Erzähl uns noch mal mehr von Herrn Robert Wiene und ich glaube, ich werde das rausschneiden.
Warum?
Ich schneide das vielleicht ans Ende oder so. Ach Gott, ja, mach.
Also, die ist mir nur gerade eingefallen. 20 Filme. Und ich werde hier ein paar Filme nennen, aber nicht alle 20, geschweige denn alle 90. 1912 hat er einen Film gemacht, der eventuell sein Debüt ist.
Genau, also man weiß, dass er beteiligt war, aber man ist sich nicht ganz sicher, aber man geht davon aus, dass er Regie geführt haben könnte.
Bei Die Waffen der Jugend. 1920 dann kam das besagte Kabinett des Dr. Caligari.
Ja.
Im gleichen Jahr noch Genuine oder Genuine.
Genuine, glaube ich, ja.
Ja. Dann 1923 Raskolnikow, was mich wenig überrascht. 1924,
magst du das vielleicht ausführen oder willst du das jetzt auch so kryptisch hier stehen lassen?
Naja, nee, wirklich, gerade eben dachte ich, habe ich so gedacht, so, ah ja, klar, als ich das gelesen habe. Raskolnikow ist der Protagonist in Dostojewskis Schuld und Sühne.
Schuld und Sühne, ja.
Und die zumindest in der Literatur haben sich die Expressionisten halt auch an Dostojewski orientiert, beziehungsweise wurde er auch dazu gezählt.
Aha, ja.
Deswegen, klar.
Ne? Klar.
Klar. 1924 dann Orlaks Hände.
Genau, das ist auch ein Vertreter des Expressionismus.
Dann hat er 1926 Der Rosenkavalier gemacht.
Hm.
Ich überlege gerade, muss mir das irgendwas sagen?
Ich glaube, ist das nicht eine Strauss-Oper, die er da irgendwie verfilmt hat?
Jedenfalls hat er dann 1934, 8 Jahre später erst, Eine Nacht in Venedig gedreht.
Hm.
Dann 1938 mit Ultimatum angefangen, aber vollendet hat es dann Robert Siodmak.
Genau, er ist gestorben während der Dreharbeiten.
Ja, ne, und jetzt mal hier so ein kleiner Ausschnitt aus der Biografie von Robert Wiene. Der musste nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, die auch Nationalisten waren, dann im Jahr 1934 flüchten und landete einmal in Budapest, dann in London und schlussendlich in Paris. Und der Versuch, den Caligari-Stoff zusammen mit Jean Cocteau als Tonfilm neu zu produzieren, scheiterte.
Mhm.
Ja. Und er starb, wie eben erwähnt, schon gegen Ende der Dreharbeiten zu Ultimatum am 17. Juli 1938 in Paris. Also, das Drehbuch schrieben Hans Janowitz und Karl Mayer.
Da kommen wir gleich zu, weil dies ist ganz wichtig, deren Geschichte.
Mhm. Und in der Produktion arbeiteten Erich Pommer und Rudolf Meinert.
Genau, da hast du schon jetzt Infos, oder?
Ja, schon jetzt. Ja, jetzt wurden mir Infos hier rübergereicht. Nämlich, dass Pommer nach das Kabinett des Professor, das Dr. Caligari, Produktionsleiter der 1921 gegründeten UFA und gleichzeitig der mächtigste Filmemacher der Weimarer Republik wird. Er brachte Metropolis von Fritz Lang und Der blaue Engel mit Marlene Dietrich heraus.
Mhm.
Ja, Pommer ist jüdischer Herkunft. Also bedeutet es, er war selbst Jude?
Oder hatte zumindest, also die waren da ja super pingelig, die Nazis, kann sein, dass halt einfach Verwandte, also in seiner Ahnenreihe Juden hatte.
Super. Eigentlich wird das ist ja so eine Religion, die weitervererbt würde.
Ja.
Naja, wie auch immer. Also, er musste jedenfalls wie mit Restriktionen leben und musste dann auch erfahren, dass 1933 sein Vertrag mit der UFA aufgelöst wurde. Mhm. Im Anschluss daran floh er also in die USA und kehrte von dort im Jahre 1946, als der Spuk vorbei war, für 3 Jahre nach Deutschland zurück. Als Filmoffizier des US-Militärs sollte er den Neuaufbau der deutschen Filmproduktion überwachen. Rudolf Meinert, der andere Produzent, arbeitete als Filmregisseur schon seit 1913 in Berlin und übernahm mit seiner Firma Prometheus Film meist zugleich auch die Produktion. Mit seinen Sensations- und Detektivfilmen hatte er beträchtlichen Erfolg, bis er am 2. August 1914 zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Aber bereits 1950 nach einer schweren Verwundung als Kriegsversehrter wieder entlassen wurde.
1915, ich glaube, du hast 50 gesagt.
Ja, das wäre
sehr lange gewesen. Spät gewesen.
Daraufhin gründete er in Berlin die Meinert Filmgesellschaft, die er Anfang 1916 um eine Wiener Tochtergesellschaft erweiterte. Von 1916 bis 1919 inszenierte und produzierte er unter anderem 19 Filme um den Meisterdetektiv Harry Hicks, den ich nicht kenne. 1933 floh auch Meinert, der ebenso wie Pommer jüdischer Herkunft war, vor den Nazis nach Prag, dann nach Paris. Nach der deutschen Besetzung Frankreichs wird Meinert festgenommen und im März 1943 ins KZ Majdanek deportiert und dort kurz darauf ermordet.
Die Zwischenkriegsjahre waren eben eine unglaublich kreative Phase für das deutsche Kino, die ihm zu Weltruhm verlangt haben, verholfen haben. Und die war halt stark jüdisch dominiert, weil halt einfach es eine große künstlerische Tradition in der deutschen jüdischen Gemeinde gab. Und diese mussten dann entweder emigrieren mit der Macht der Kräfte Nazis oder sind halt wie Meinert ins KZ gekommen. Und dadurch gab es halt so einen enormen Brain Drain, wie man das sagt, der dazu führte, dass sich das deutsche Kino da eigentlich nie wieder richtig von erholt hat. Also das Nachkriegskino hat halt einfach nie wieder die Qualität erreicht, die das Kino der Weimarer Republik hatte, einfach weil die Nazis es einmal systematisch kaputt gemacht haben und alle vertrieben oder umgebracht haben, die darin gearbeitet haben, die künstlerische Kreativität hatten. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das hier mit erwähnen.
Ja, sicher. Ja. Aber es ist jetzt ist halt kein...
Nee, ist kein Fun-Fact.
Kein erbauendes Thema.
Genau, ja.
Ist ja insofern auch ein bisschen verwunderlich, dass ausgerechnet dann der Dr. Caligari erhalten geblieben ist oder halt überhaupt expressionistische Filme.
Kommen wir auch noch zu.
Also abgesehen davon, dass die nicht so konserviert wurden, wie du gerade erklärt hast, weil meines Wissens nach das ja zu der der Nazi-Kategorie entartete Kunst gehört hat.
Definitiv, ja? Wenn wir nachher in der Rezeptionsgeschichte drauf kommen.
Dann, Willi Hameister hat die Kamera geführt. Der hat 1912 schon in Nacht und Eis gedreht. Das war die erste Titanic-Verfilmung. 1919 dann Die Pest in Florenz.
Das gilt als einer der ersten Filme mit expressionistischen Elementen überhaupt.
Und er war einer von 6 Kameramännern von Olympia. Ach, das ist ja jetzt wer. Den Leni Riefenstahl 1936 gemacht hat.
Genau, und das ist halt die andere Hälfte. Die eine Hälfte ist emigriert oder umgebracht worden und die andere Hälfte hat sich dann halt den Nazis verschrieben. Ja, genau so wird es jetzt nämlich mit der Besatzung weitergehen.
Da war einmal Werner Kraus, der Dr. Caligari gespielt hat.
Genau, seine wichtigste Rolle ist aus 1916 Hoffmanns Erzählung davor gewesen. Und er ist eben auch 1940 in dem Propagandafilm Jud Süß von Goebbels tritt er da auf.
Cesare wird gespielt von Konrad Veit. Der hat auch 1924 mit in Orlaks Hände mitgespielt.
Genau.
Und dann im Jahre 1934 in der Jude Süß, der Original Jude Süß oder Jude Süß Version, die eben nicht von Goebbels stammt.
Genau, sondern das ist eine, war eine britische Adaption, das finde ich auch super spannend, da wusste ich bislang noch gar nichts von, dass es da noch eine andere Geschichte des gleichen Stoffes gibt, die halt eher ja, jüdisch freundlich ist und da halt auch Kritik am Nationalsozialismus übt und dass quasi Goebbels Version erst überhaupt eine Antwort auf diesen Film ist. Das ist so eine Ecke von Filmgeschichte, mit der ich mich auch gar nicht auskenne. Das war auf jeden Fall eine spannende Tatsache, das hier zu hören.
Dann hat er noch in Casablanca mitgespielt von 1942. Dann haben wir noch Friedrich Ferrer. Der hat in Francis... Nee, der hat Francis gespielt. Francis. Und der hat 1927 in Matahari Regie geführt.
Genau, der war eher bekannt als Regisseur. Aha.
Und bei Maria Stuart von 1927 auch. Die einzige weibliche Person, Jane, wurde von Lil Dagova. Spielt.
Und die ist auch so der größte Star, der da mitgemacht hat, auf der Schauspielerseite, ja.
1919 in Harakiri.
Von Fritz Lang.
1920 in Die Frau im Himmel.
Von Fritz Lang.
1921 in Der müde Tod.
Von Murnau, meine ich.
1925 in Tartuffe.
Auch irgendwas Berühmtes, vergessen.
1932 The Woman from Monte Carlo.
Also erste Hollywood-Produktion, wo sie mitgemacht haben, war auch irgendwie relevant und so.
1959, Buddenbrooks.
Genau, da ist sie zurück nach Deutschland gekommen.
1979, Geschichten aus dem Wienerwald.
Genau, von Maximilian Schell ist der, glaube ich.
Alan. Genau, der hat auch 1921 in der Verfilmung von Die Ratten mitgespielt in der Verfilmung.
Mhm. Wer hat das denn geschrieben?
Von dem ich nicht wusste, dass es verfilmt worden ist. Es hat mich gerade irritiert, genau. Das hat Gerhard Hauptmann gespielt. Geschrieben. Und der war Naturalist und Die Ratten ist auch naturalistisch und deswegen finde ich das witzig, dass das 1921 verfilmt wurde und da ist die Frage, ob das dann expressionistisch oder naturalistisch verfilmt wurde.
Ja, ich glaube, noch nicht jeder Film 1921 war schon expressionistisch.
Weil die sich gerade davon abheben, also Naturalismus und Expressionismus ist so wie schwarz und weiß, gell?
Ja, aber hier, dieser Film war ja quasi so, also werden wir auch gleich noch drauf kommen, der Urknall des expressionistischen Films. Deswegen ein Jahr später wurden sicherlich noch viele andere Filme gedreht, die sich nicht gleich auf den Expressionismus stürzen.
Wusstest du, dass Gerhard Hauptmann auf Hiddensee gelebt hat?
Nee, wo ist denn Hiddensee?
Das ist die Lieblingsinsel meiner Eltern.
Das ist so toll.
Ostsee, Nordsee, Ostsee. Ich weiß.
Irgendwo da oben auf
ich
der Landkarte.
Ich kann es nicht unterscheiden. Ist die
Nordsee läuft weg,
rechts
Ostsee
oder
ist scheißkalt.
Links?
Also links ist die, die wegrennt. Und
die Nordsee?
Rechts, genau, und
dann
rechts,
ist,
rechts
ist die. Die Perle der Ostsee heißt es auch, ja.
Ach
so. Dann hat der Hans-Heinrich von Twardowski auch noch in The Scarlet Empress mitgespielt. Das war ein Film aus dem Jahr 1934 und auch in Casablanca zusammen mit Konrad Veit.
So. Genau.
Und das Budget von das Kabinett des Dr. Caligari umfasste umgerechnet etwa 18.000 Dollar.
Also denkbar niedrig. Da haben wir auch noch mehr Details.
Und zwar, dass man sich fragt, wieso das so teuer geworden ist, wenn doch die Kulissen insgesamt nur 800 Dollar gekostet haben und die Hauptdarsteller eine Tagesgage von umgerechnet 30 Dollar bekamen.
Wir werden nachher noch drauf kommen, was die Autoren für das Drehbuch bekamen. Ja, so. Das war nämlich ein nicht unbeträchtlicher Punkt dieser Kosten. Und ich meine, es kommt halt noch Marketing und was nicht alles obendrauf. Ich glaube nicht, dass das damals, so wie Hollywood es heute macht, nicht mit in dieses Budget reingerechnet wurde.
Was mir gerade beim Genre, bei der Kategorie Genre auffällt, ist, dass das ja heute ein Special ist. Und das haben zwar, wir noch gar nicht gesagt. Ja, eben, deswegen. Besprechen wir hier gerade den Film zum Halloween, den Horrorfilm.
Genau, das große Halloween-Special des Spätfilms.
Ja. Das Kabinett des Dr. Caligari ist also auch ein Horrorfilm, übrigens. Und ein Psychothriller.
Ja.
Und ein Stummfilm.
Na, du lachst. Ist ja, natürlich ist, ein, ja, klassisch kein Genre, ja. Aber wie wir eben mit den exaltierten Mimik und Gestik gesehen haben, es macht ja schon viel aus, um den Film einzustufen. Ja, deswegen.
Ich meine, wir haben auch einen Stummfilm aus dem Jahre 2000 und
The Artist, meinst du?
8, 9, 10, 11 gesehen. 11, glaube ich.
Kann ich mich nicht mehr erinnern.
So. Also, das haben wir jetzt inzwischen auch so ein paar Mal schon fallen lassen. Dieser Film ist dem deutschen Expressionismus zuzuordnen.
Genau, da kommen wir auch natürlich noch ausführlich zu. Aber ich erzähle erst nochmal die Handlung in 5 Sätzen. In dieser erzählt, jetzt muss mir auf die Sprünge helfen, ist es Francis oder Alan? Francis ist es, nicht wahr?
Francis, Francis heißt der übrigens. Also man weiß es nicht.
Wird nicht
man
ausgesprochen. Nicht, ja. Ich würde ihn Francis, weil sie haben es schon so irgendwie auf den internationalen Markt einfach ausgerichtet gehabt. Mhm. Deswegen haben sie auch zum Beispiel Kabinett mit C geschrieben und so. Also haben einfach versucht irgendwie ein größeres Publikum als nur das Deutsche anzusprechen. Jedenfalls Francis wird uns eingeführt, wie er da auf einer Bank sitzt und mit irgendeinem Mann und er erzählt eine schaurige Geschichte aus seiner Jugend, in der ein gewisser Dr. Caligari in seine Stadt Holstenwall kommt und dort auf dem Jahrmarkt sein Schauspiel aufführt, nämlich ist das der Sonambule Cesare, der seit seinem 18. Lebensjahr oder sowas war es, schläft und schlafwandelt oder vielleicht auch immer, ich hab's vergessen. Caligari hat eben Macht über ihn und kann es bewirken, dass er kurzzeitig aufwacht und seinen Befehlen gehorcht. Und in dieser Show sagt er dann eben auch die Zukunft voraus. Alan, der Freund von Francis, lässt sich die Zukunft voraussagen und fragt Cesare, wann er sterben wird. Und Cesare sagt, heute Nacht. Und überraschenderweise fasst das Ellen nicht als handfeste Todesdrohung auf, sondern als epische Vorausdeutung oder als Vorausdeutung auf sein Leben und ist bestürzt, geht nach Hause und in der Nacht stellt sich heraus, dass er tatsächlich ermordet wird. Nämlich, wie sich herausstellt, von niemand anderem als dem Sonambulen Cesare. Sonambulen Cesare, der des Nächtens von Caligari ausgesendet wird, um Menschen umzubringen, die Caligari nicht mag.
Da muss ich jetzt aber ganz kurz nochmal einhaken, ja, als Besserwisserin. Der Somnambule, der wacht ja nicht auf, sondern es ist ja so, der schläft die ganze Zeit und in der Zeit, in der er aktiv ist und für Dr. Caligari handelt, in der Zeit schlafwandelt er.
Genau,
er
steht unter hypnotischer Kontrolle, wird also mittels Hypnose kontrolliert, Caligari, wird gesagt. Jedenfalls, als Cesare dann sich des Nächtens zur wunderschönen Jane aufmacht, da geht dann irgendwie doch sein Herz mit ihm durch und statt sie umzubringen, entführt er sie. Mhm. Oder vielleicht war es auch der Plan.
Kommt schon erst mit dem Messer sieht sie ihn an und er sieht sie an und so.
Jedenfalls ist das sein Verhängnis und der wütende Mob jagt ihm hinterher und über Umwege wird dann so auch Caligari entlarvt und in der nämlich eine Nervenheilanstalt leitet und diese Machtposition ausnutzte, um eben seine Macht über Cesare ausüben zu können. Und aber Caligari wird dann überwältigt und in selbst quasi in eine Zelle gesteckt. Und dann kommt aber mit dem Ende der Haupthandlung und der Rückkehr in die Rahmenhandlung der große Twist des Films und damit der Major Spoiler. Überlegt euch gut, ob ihr weiter zuhören wollt. Nämlich, es stellt sich heraus, dass Francis selbst ein Insasse dieses Irrenhauses ist und Caligari gar nicht in einer Zelle sitzt, sondern der angesehene Verwalter eben jener Nervenheilanstalt ist. Und somit stellt sich natürlich die Frage für uns Zuschauer, was von all dem, was wir da gerade gesehen haben, ist wahr und was nur dem verrückten Geist von Francis entsprungen. Ja, das war
irre.
Vielleicht ein paar mehr Sätze als 5, aber es war die Handlung. Kommen wir nochmal hier zur Geschichte der Produktion des Films. Da fange ich mich gleich mal an mit einem Zitat von der wunderschönen Seite Geek of Dan, die schreibt: Caligari's history is as much an insane jangle of crooked angles and unbalanced teetering images as the film itself. Der Punkt ist nämlich der, als der Film dann überraschend zu dem Erfolg wurde, der er heute ist, versuchte so ziemlich jeder, der an der Produktion beteiligt war, seine Rolle an dem Werk besonders wichtig zu machen. Und das führte zu sehr viel widersprüchlichen Erzählungen. Und so erzählen wir heute eine mehr oder weniger kohärente Produktionsgeschichte, die aber mehr so mit 3 als 4 Beinen auf den echten Fakten beruht. Mhm. Und immer mit so einem Grad Skepsis zu beurteilen ist, bitte.
Ich konstatiere. Von der Idee zum Drehbuch. Die Drehbuchautoren Hans Janowitz und Karl Mayer waren beide Soldaten im Ersten Weltkrieg gewesen und vom Großen Krieg so sehr geprägt worden, dass sie als Pazifisten aus ihm zurückkehrten.
Mayer arbeitete nach dem Ersten Weltkrieg am kleinen Berliner Residenztheater, als er Janowitz kennenlernte. Der Schauspieler Ernst Deutsch stellte die beiden Autoren einander vor. Die Schauspielerin Gilda Langer wiederum war mit Mayer damals zusammen und überzeugte das Duo, dass sie doch zusammen ein Drehbuch schreiben sollten. Und so kam es dann, dass Mayer und Janowitz gemeinsam das Drehbuch zu Caligari schrieben. Die Rolle der Jane wurde speziell für Langer geschrieben, doch als die Produktion dann begann, waren sie und Mayer nicht mehr zusammen, sodass dann letztendlich Lilda Gover den Part übernahm.
Das Drehbuch war stark beeinflusst vom Leben der beiden Autoren. Allen voran waren sie durch ihre Erfahrungen im Militär zu einem skeptischen Blick auf Autoritäten jeder Art gekommen.
Janowitz berichtete später zudem, dass ein Erlebnis auf einem Jahrmarkt in St. Pauli ihn inspiriert habe. Damals sah er einen merkwürdigen Mann am Rande des Jahrmarkts in den Schatten rumlungern. Am nächsten Tag hörte er, dass eine junge Frau dort ermordet worden war. Das fand am Holstenwall in Hamburg statt. So kam die Stadt in Caligari zu ihrem Namen.
Mayer wiederum hatte eine Geisteskrankheit vorgetäuscht, um aus dem Militär entlassen zu werden. Die intensive Untersuchung durch den Militärarzt prägte ihn und er ließ seine Erfahrungen in Caligaris Charakter einfließen. Das Erscheinungsbild wiederum wurde an Arthur Schopenhauer angelehnt. Der hatte doch nicht solche komischen Streifen auf dem Kopf.
Es war ja eben eine expressionistische Version von Schopenhauer. Kommen wir vom Drehbuch zur Produktionsvorbereitung. Als das Drehbuch fertig war, standen Mayer und Janowitz vor dem Problem, dass sie nicht wussten, wie sie es am besten einem Studio verkaufen können. Janowitz und Mayer versuchten, ein Treffen mit Produzent Erich Pommer zu vereinbaren, doch der wimmelte die beiden unbekannten Autoren immer ab.
Daraufhin entschieden die beiden kurzerhand in der Mittagspause ins Büro des Produzenten zu platzen. Pommer wollte sie wohl loswerden und meinte, dass sie das Drehbuch ja da lassen könnten. Doch die Autoren weigerten sich, es aus der Hand zu geben und begannen stattdessen, Pommer das Drehbuch vorzulesen.
Das hat Pommer offensichtlich überzeugt, was er da hörte. Nämlich er sah darin eine gute Chance, einen kostengünstigen Film zu produzieren und kaufte den beiden Autoren umgehend das Buch für 3.500 Mark ab, mit der Option auf weitere 2.000, wenn es wirklich produziert würde, und weitere 500 Mark, falls es unwahrscheinlicherweise ins Ausland verkauft würde. Das unwahrscheinlich kommt daher, dass zu der Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Versailler Vertrag, ihr erinnert euch vielleicht an den Geschichtsunterricht, auf Deutschland lagen strenge Exportsanktionen als Folge des Ersten Weltkriegs Und der Legende nach sollen übrigens Meyer und Janowitz von dem Geld als erstes ihre Zigarettenetuis vom Pfandleiher ausgelöst haben.
Was für eine sehr gute Investition. Als erster Regisseur für den Film war Fritz Lang vorgesehen. Der musste aber wegen seiner Verpflichtung für Die Spinnen absagen, sodass man sich für den unbekannten Robert Wiener entschied.
Die Rahmenhandlung. Hier müssen wir ein bisschen ausholen. Nämlich wichtig zu verstehen, warum diese Rahmenhandlung so ein Eklat ist und größten Teil des umstrittenen Geschichte von Caligari ausmacht, müssen wir das Buch 1946, das 1946 erschienene Buch von Caligari zu Hitler von Siegfried Krakauer erwähnen. In diesem Buch zeigt der Filmwissenschaftler auf, wie in den Tyrannenfilmen der Weimarer Republik die Sehnsucht nach einem Führer schon zum Ausdruck gebracht wird. Im Rahmen dieser Buchveröffentlichung und der damit verbundenen Debatte kam es dann eben zu vielen widersprüchlichen Aussagen bezüglich der Rahmenhandlung und dem Twist von Caligari. Dieser Twist, der spielt nämlich in Krakauers Interpretation eine entscheidende Bedeutung. Wir kommen zu Krakauers Interpretation später auch noch ausführlicher.
Fritz Lang sagte aber später, dass die Rahmenhandlung seine Idee gewesen sei, um den Zuschauer in die spezielle Ästhetik des Films einzuführen. Diese Idee wurde von Wiene unterstützt.
Genau, Janowitz unterstützte diese Aussage von Fritz Lang dadurch, dass er später also meinte...
Wiene jetzt oder Janowitz?
Nee, Janowitz. Der Autor Janowitz unterstützte die Aussage von Fritz Lang. Das hat sich der Lang ausgedacht, das stimmt schon. Mhm. Er meinte nämlich, er und Meyer seien gegen die Rahmenhandlung gewesen, da sie den subversiven Ton des Films unterlaufe. Die Rahmenhandlung sei eine Vergewaltigung seines und Meyers Werks gewesen.
Jahre später verdichteten sich aber die Anzeichen, dass der Twist wohl doch schon im Drehbuch gestanden habe. Zumindest das Konzept einer Rahmenhandlung ist dort enthalten. Man geht heute eher davon aus, dass bei den vorbereitenden Gesprächen dieser Rahmen in Frage stand und Fritz Lang die Idee unterstützte. Mhm. Also es sind ja eigentlich drei Sachen. Ja. Es ist die Rahmenhandlung, die tatsächliche oder die nacherzählte Handlung und dann der Twist, der gehört ja mehr zu der nacherzählten Handlung und nicht zu dem Rahmen.
Der Twist gehört, also dadurch, dass es den Rahmen gibt, ist ja überhaupt erst dieses Element des unzuverlässigen Erzählers, das hier etabliert wird, möglich. Und das in der Rahmenhandlung wird das eben in einem Twist dann aufgelöst, dass das, was wir eben in der Kernhandlung gesehen haben, nicht die Wahrheit ist, sondern aus einer unzuverlässigen Quelle stammt.
Ich würde dem widersprechen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Da kannst du dem widersprechen. Bis dahin erzähle ich noch was zu den Kulissen. Denn neben der Rahmenhandlung und dem Twist ist vor allem die Ästhetik von Caligari besonders. Und besonders wurde diese Ästhetik vor allem durch die außergewöhnlichen Kulissen. Dafür verantwortlich waren Hermann Warm, Walter Reimann und Walter Röhrig. Röhrig! Produzent Meinert hatte Warm mit an Bord geholt, der wiederum die anderen beiden Designer mit dazu brachte.
Das Kino war in den 10er Jahren noch immer das Schmuddelkind unter den Künsten. Etwas, wo die Massen sich für ein paar Pfennige einen Kick holten oder über wackelnde Bilder lachten. Die Philosophie von Künstler und Bühnenbildner Hermann Warm war es, das Kino erwachsen zu machen, es zu lebenden Gemälden zu machen. Das wiederum passte hervorragend zur wirtschaftlichen Ausgangssituation. Caligari wurde ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg gedreht. Deutschland steckte mitten in einer riesigen Inflation. Studioboss Pommer machte entsprechend klar, dass das Team sämtliche Kulissen aus Sperrholz, Papier, Leim und Farbe zu basteln habe.
Das Besondere am Bühnenbild von Caligari ist, dass es grotesk verzerrt und teilweise Licht und Schatten bereits auf die Kulissen gemalt wurden. Dass sie das gemacht haben, war aber nur teilweise eine künstlerische Entscheidung. Das Künstlertrio studierte das Drehbuch einen Tag und eine halbe Nacht und entschied, dass ein expressionistischer Stil besser als ein realistisches Bild zur Geschichte passte. Robert Wiene fand die Idee großartig.
Das passt vor allem besser zu einem Horrorfilm.
Ja,
Hat die denn überlegt, dass das ein Horrorfilm sein sollte? Also etwas, was die Menschen schockieren sollte?
Ich glaube, das ist mehr so in the making entstanden. Mhm. Wenn sie sich vor allen Dingen auch noch nicht sicher waren, was sie mit diesem Rahmen machen, dann ist ja so die Kerngeschichte eigentlich ziemlich konventionell. Ist ja jetzt nicht irgendwie sonderlich ausgefallen. Ne? Ist einfach so ein Mörderplot.
Ja, doch, das mit dem Somnambulen ist nicht sehr
gut. Ja, okay, das stimmt schon. Das ist auch schon so ein klassisches Horrorelement. Beziehungsweise, da das hier als der erste Horrorfilm gilt, war es damals noch nicht klassisch.
Mhm. So, also Expressionismus war in der Weimarer Republik gerade im Kommen oder schon auf dem Höhepunkt, was wiederum den Produzenten Meinert frohlocken ließ. Ja, günstige Kulissen, die zugleich topmodern waren und somit versprachen, Publikum anzulocken. Das war genau sein Ding. Er gab den Bühnenbildnern den Auftrag, die Kulissen so verrückt und exzentrisch wie nur irgend möglich zu machen. Meinert sah darin außerdem eine gute Chance, sich von Hollywood-Filmen abzusetzen. Ich würde sagen, das ist alles sehr gut gelungen. Hm. Der Plan hat funktioniert.
Das ist auch einer der seltenen Beispiele, wo quasi künstlerische Ambitionen und kapitalistische Verwertungslogik Hand in Hand gingen.
Stimmt, ja.
Die verzerrten Kulissen wurden zudem eingesetzt, um das kleine Studio, das dem Team nur zur Verfügung stand, größer wirken zu lassen. Der Raum war eigentlich nur 6 Meter lang, aber durch die Verzerrung wirkt es auf der Leinwand oftmals wesentlich größer. Das wurde dadurch unterstützt, dass die Kamera oft kippte und ungewöhnliche Positionen für sie gewählt wurden, um das Set noch größer wirken zu lassen.
Siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es so ein enger Raum war. Die Entscheidung, Licht und Schatten auf die Kulisse zu malen, war wiederum stark dadurch motiviert, dass Elektrizität im Jahr 1919 teuer und streng rationiert war.
Und unser letzter Funfact betrifft die Zwischentexte. Die wurden nämlich ebenfalls mit Anlehnung an expressionistische Poster der Zeit gestaltet, um so dem Trend zu entsprechen. Und damit kommen wir zum filmischen Erzählen. Und da dachte ich mir, wir könnten mit der Frage einsteigen, nämlich so, ist es denn eigentlich ein Horrorfilm, Paula?
Also für mich tatsächlich nicht.
Ah, warum denn nicht?
Ja, also müsste man ja erstmal wieder den Horrorfilm definieren.
Mhm. Bitte, das ist ja immer
das
auch
ein Bestreben. Das ist wirklich schwierig, ja.
Ich habe da eine Definition von Filmwissenschaftler Rick Warland. Der definiert Horror so, dass er Motive wie drohende Verdammnis, Leiden, besonders groteske und schmerzhafte Formen des Todes und Schreckensstimmungen enthält.
Mhm. Und vielleicht auch so diese Unmöglichkeit zu entrinnen. Ja.
Ja.
So ein bisschen so ein
Schicksal-Ding.
Ja.
Aber das Schlechte, also das Übel-Schicksal.
Ja, sicher.
Aber dann wenn wir diese Definition anlegen, so drohende Verdammnis, Leiden, heutzutage, ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt, warum du es nicht mehr als Horror vielleicht, oder wir, ich schließe mich da nicht aus, warum es nicht mehr so hart als Horror durchgeht, ist, weil halt dieses besonders groteske und schmerzhafte Formen des Todes, 1919 war es bestimmt krass zu sehen, wie da Cäsare Leute ersticht im Schattenspiel. Aber uns heute lockt es halt nicht mehr hinterm Ofen hervor, wo wir es halt gewöhnt sind, ultra explizite Morde auf der Leinwand zu sehen.
Ja, oder irgendwie auch andersrum. Also wir haben ja jetzt gesagt, dass das Drehbuch geschrieben wurde von Leuten, die den Krieg erlebt haben. Also die haben ja den Horror in echt gehabt. Ja, das Besondere daran war vielleicht eher, dass die Morde von jemandem ausgeführt wurden und das haben sie mit... Das ist wohl das Gemeinsame an allen Horrorfilmen, dass da entmenschlichte Charaktere skrupellos morden und man dem irgendwie nicht so entfliehen kann. Mhm. Ja, man da nicht auf Mitleid oder
Moral. Ja, aber das ist ja wiederum hier gegeben. Also Cäsare ist ja entmenschlicht durch seine Fremdgesteuertheit.
Ja, genau. Und das macht den Horrorfilm da vielleicht aus, aber ja, tatsächlich.
Naja, aber
hat es mich nicht so schockiert, sondern ich fand es ja eher ästhetisch wertvoll alles.
Genau, aber das ästhetisch Wertvolle ist ja wiederum das, was jetzt hier aus dieser Definition die Schreckensstimmung erzeugt, nämlich eben dieses Bühnenbild, was ja irgendwie so, also eins der ganz großen Besondere ist, weil das so diesen Wahnsinn, also wenn wir uns jetzt mal auf die Erzählung einlassen, dass das sich alles nur in Francis Geist abspielt, dann haben wir halt eine realistische Rahmenhandlung in einem mehr oder weniger realistischen Setting. Und innerhalb dieser ist halt alles in diesen super verzerrten Kulissen, die dann eben so zum Ausdruck seines seines kranken Geistes werden. Und das halt erstmal ein sehr expressionistisches Stilmittel, so das hatte ich jetzt auch eben gelesen als Definition für den Expressionismus, dass er das Innenleben der Protagonisten nach außen kehrt, wird das unterstützen.
Ja.
Und ja, es macht halt auch eben diesen Film so besonders, weil es hat halt einfach auch diesen, allein diese Kulisse hat eben auch, da hätte ich eigentlich mit aufnehmen können, nochmal so ein eigenes Genre gegründet, was man halt nannte, dann den Kaligarismus oder halt einfach so Ästhetik, die so aussieht, nannte man dann im Nachgang dieses Films Kaligarismus. Und es ist auch sowas, was echt wenige Filme haben, dass er so einen super distinkten Look hat, dass du halt wirklich nur ein einziges Bild aus diesem Film zu sehen brauchst und du weißt sofort, um welchen Film es sich handelt. Und da gibt's halt Filme, also ich würde jetzt vielleicht irgendwie die Matrix noch dazu zählen und keine Ahnung, wirklich nur eine Handvoll Filme, die das schaffen, so einen super kohärenten Stil, der sich halt auch so von sämtlichen anderen Filmstilen zu unterscheiden wagt, so, dass die das schaffen, das auf die Leinwand zu bringen. Und das ist schon.
Da muss man jetzt sagen, dass der Film vielleicht tatsächlich in dieser Hinsicht schlecht gealtert ist, weil ich gerade dachte, dass diese Schräge an der Kulisse mich ja, das hat mich ja sehr entzückt, ja. Und ich dachte, aha, ja, typisch Expressionismus und total cool und schick. Aber wenn man das noch nicht kennt und das noch nicht so zuordnen kann, dann wird man wahrscheinlich eher in diesen Film reingesogen und dann wirkt es halt ganz anders, also viel ja viel einnehmender, ja, dass man dann eher merkt, so irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier halt im wahrsten Sinne des Wortes schräg, ja? Und das haben wir ja so gar nicht gesehen.
Ja. So. Ich möchte mich dagegen wehren, dass der Film schlecht gealtert ist, aber naja, ich verstehe, was du meinst.
Hinsicht, ja, genau. Dass ist wir halt nicht dachten so, ja irgendwie diese Erzählung, das ist, was ist da komisch und so alles wirkt so komisch verwinkelt, dass das einen dann halt nicht unbedingt gruselt, aber dass das halt auch vielleicht schon so eine gewisse Stimmung erzeugt, die eben darauf hinweist, dass der Geist des Protagonisten irgendwie so ein bisschen anders ist und so. Sondern wir haben das halt tatsächlich nur als total äußerlich als Kunst wahrgenommen, weißt du? Und nicht als Stimmung erzeugend. Also,
ja. Verstehe ich. Ich würde sagen, es ist wieder mal ein typischer Fall von rückwärts in die Popkultur hineingeboren werden. Und gerade bei diesem Film, wir werden nachher noch ausführlich dazu kommen, der ist so unglaublich wirkungsträchtig gewesen. Also einfach so viele Elemente kennen wir heutzutage einfach aus anderen Filmen, die wir früher konsumiert haben, die aber natürlich chronologisch nach dem Film kamen, dass wir, ja, dass das uns allein schon den Schrecken nimmt, den er verbreitet. Aber das macht ihn nicht schlechter in meinen Augen. Sondern
das habe ich nicht gesagt.
Nee, das hatte ich jetzt auch nicht so verstanden. Ich habe noch so zwei Dinge da zu diesem Expressionismus, was ich ganz spannend finde, ist, dass, also wenn wir weiter so die These verfolgen, dass sich das alles in Francis Kopf abspielt, dann ist es spannend, dass Dr. Caligari und Cesare eben die beiden Charaktere sind, die in dieser Welt am heimischsten wirken, weil sie selbst halt auch nochmal eine super expressionistische Schminke tragen, während der Rest der Charaktere nicht so auffallend geschminkt ist wie die beiden. Nicht so exzentrisch einfach wirkt. Und sie damit irgendwie in diese schiefe Welt noch irgendwie am besten hineinpassen. Und dem gegenüber ist jetzt gerade so zum Beispiel die Wohnung von Jane und auch die von Alan, ist das, glaube ich? Ich habe schon wieder vergessen. Na egal, hauptsächlich so die Wohnung von Jane, sag ich mal, die ist viel weniger expressionistisch, sondern viel bürgerlicher gestaltet und konventioneller. Und die ganzen Elemente sind halt viel weiter runtergefahren gewesen, weil das so irgendwie, waren halt eben so, also Jane ist ja die Geliebte von Francis und dort ist ja quasi weniger Wahnsinn mit verhaftet mit dieser Figur und entsprechend drückt sich das dann da auch schon wieder in diesem Bühnenbild aus.
Ja, und sie ist ja auch die Tochter eines Arztes. Mhm. Wo wohnt ja bei ihrem Vater, ne?
Genau.
Sie ist ja noch Jungfrau.
Und das hat Einfluss auf die Kulisse, weil?
Ja, dadurch ist sie ja eben geerdeter. Mhm. Der Vater und die Wohnung. Also.
Genau, als es jetzt zum Beispiel Caligari ist und.
Ja, oder der einsame Alan in seiner schiefen Wohnung.
Na, dann ein Punkt, wo eben Caligari, das Kabinett eben schon sehr wirkungsträchtig war, was damit zusammenhängt, ist halt, dass es diesen Trope vom Irrenhaus als Ort des Horrors etabliert hat, was ja auch einfach ein im Horrorfilm immer wiederkehrendes Motiv geworden ist. Das wiederum ist halt auch so einfach ein Kind seiner Zeit, weil da müssen wir uns halt zurückdenken, der Film ist halt zu Lebzeiten von Freud gedreht worden. Mhm. Und irgendwie 1920 kam, so habe ich gelesen, die wurden halt so seine Vorlesungen zur Psychoanalyse veröffentlicht. Das heißt, Freud war gerade der große heiße Scheiß so in der Geisteswissenschaft so und dieses der kranke Geist war halt irgendein Thema, was die Menschen gerade total umtrieb und halt so eine ganz neue Interesse irgendwie an der Psyche erweckte und damit obwohl rückte halt eben auch so ein Szenario wie eine Psychiatrie in den Mittelpunkt eines solchen Films und hat dann wiederum durch den Erfolg des Films so eine Wirkungsträchtigkeit gehabt, dass sie halt heute allgemein zum Horror-Trope ist. Wobei, jetzt möchte ich noch erweitern, so, ich glaube, diese Angst, dass man seinen Verstand verliert, ist ja sowas ganz Existenzialistisches, was viele, wenn nicht die meisten Menschen umtreibt und somit, dass das mit Horror verbunden ist, ist nicht verwunderlich, sondern was das Besondere ist, ist ja hier, dass eben der Arzt, der böse ist. Und das ist eben so ein Element, was sich einfach durch die Filmgeschichte zieht. Sei es jetzt irgendwie Einer flog übers Kuckucksnest oder Die Mächte des Wahnsinns oder sowas. Also, das ist halt immer irgendwie so, ist das, dass der Protagonist nur vermeintlich verrückt ist und so abgestempelt wird von einer fiesen Autorität, die ihn da einsperrt. Das ist halt einfach so ein sehr wirkungsmächtiger Trope geworden.
Naja, das ist ja auch tatsächlich sehr realistisch. Also in der Weise, dass, wie du es gerade schon genannt hast, dass das einfach so die absolute Horrorvorstellung jeder Person ist, dass sie erstens Realität und Wahr nicht unterscheiden kann und zweitens in tatsächlich halt einfach in der Psychiatrie festgehalten wird, ohne psychiatrisch erkrankt oder psychisch erkrankt zu sein.
Ja.
Wie heißt denn? Heißt der nicht
Mollard?
Ja. Ja. Also das ist dann vielleicht auch so der Horrorfilm, ne? Dass man.
Wir können jetzt nicht den Namen einfach so nennen. Musst jetzt noch zwei Sätze zu sagen, wer Herr Mollard war.
Ist.
Ist. Ja, ja, der aber ist ja, was seine zeitgeschichtliche Erzählung ist, war.
Der ist halt jahrelang inhaftiert gewesen.
Der hat einen großen Finanzskandal irgendwie in Bayern aufgedeckt und wurde quasi weggesperrt mit, er würde unter Verfolgungswahn leiden. Und das ist halt Jahre später eben aufgeflogen, dass sie diesen Mann, der offensichtlich halt auch nicht unkompliziert war, sondern halt so ein Querulant, würde man vielleicht sagen, aber der da halt einfach handfeste, mit Beweisen untermauerte Vorwürfe gegen den bayerischen Staat hatte und da eben ja ein Skandal am Aufdecken war, dass der aus dem Weg geschafft wurde, indem er in die Psychiatrie abgeschoben wurde. Und das ist halt einfach echt viel zu krass.
Und das ist ja auch was eine, also die Psychiatrie oder wie sie eben in dem Film noch genannt wird, Irrenanstalt, ist ja tatsächlich ein Ort des Schreckens. Ist ja erst heute langsam am Aufweichen. Aber das ist einfach so ein Ort, wo man einfach echt Angst hat davor, da hinzukommen, weil das so unentrinnbar scheint. Mhm. Also man denke ja nur an einer flog übers Kuckucksnest, mhm. ja, da werden dir halt gewisse Therapien aufgezwungen, oder das ist also das Bild, das man hat, und dann entweder wird man dann halt dort verrückt oder man bleibt bei wachem Verstand, aber kann halt einfach nicht entrinnen, weil die anderen ihn für verrückt erklären. Also während ich den Film gesehen habe, habe ich mich schon gewundert, dass Francis da eben den Weg in die Psychiatrie findet und dort einen Aufstand anzettelt. Ja. Dass er da laut sagt, der Dr. Caligari ist nicht, wer er scheint. Da habe ich schon gedacht, so, oh, hey, sei bloß vorsichtig, Junge, du bist gerade in der Psychiatrie, da kommen schon die Leute mit den weißen Kitteln, so, ne? Mhm. Und das hat mich dann so ein bisschen gewundert, dass die sich ja dann noch auf seine Seite geschlagen hatten. Ja. Mhm. Aber gut, das war ja jetzt innerhalb seiner Wahnvorstellung, wie sich dann später herausstellte.
Ich finde es ja einen moralisch problematischen Trope im Film, dass er eben Psychotherapie und psychiatrische Kliniken eben so verteufelt, mhm. dass das sich so als Common Sense in sehr vielen Filmen durchgesetzt hat, dass es in jetzt nächstes, wie heißt sie, Crazy, oder? Nicht Crazy, nein, wie heißt
Girl Interrupted.
Girl Interrupted, genau, oder Das weiße Rauschen, das sind alles so Filme, wo Bilder von eben Psychiatrien gezeichnet werden, die immer grundweg negativ sind. Es gibt es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Das ist wieder ein ganz süßer Coming-of-Age-Film. Nur mir fällt natürlich der Titel schon wieder nicht ein, obwohl ich demnächst mal mit dem Nenad darüber reden möchte. Kind of a Funny Story heißt der Film. Das ist, das fand ich wiederum eine sehr, sehr schön und einfühlsame Geschichte aus einer Psychiatrie. Aber das ist tatsächlich so in meiner Wahrnehmung die Ausnahme, während sich so der filmische Mainstream eben diesem Bild, was Caligari geprägt hat, anschließt, dass die Psychiatrie etwas Verachtenswertes oder irgendwie Gefährliches ist, wo man weggesperrt wird, was leider ja in der Realität manchmal auch passiert. Aber sie ja in den allermeisten Fällen den Menschen einfach hilft und sie unterstützt und Menschen, die halt, weil sie unter schweren psychischen Krankheiten leiden, in die Psychiatrie müssen, denen das in der Regel gut tut. Ich da auch halt einfach Menschen kenne, die da drinnen waren und denen die Zeit sehr gut getan hat. Und das halt einfach so ein Bild ist, was im Film viel zu selten vermittelt wird. Das finde ich so moralisch ein bisschen problematisch. Es gibt so, anderes habe ich auch schon mal drüber geredet, dieses, wie das Journalisten in so Cop-Movies immer als nervige Dummpratzen dargestellt werden, so, die jetzt irgendwie die Cops daran hindern, ihren Fall zu machen. Das ist auch so ein Trope, der mich nervt, weil er halt einfach so das demokratische Korrektiv, was die Presse darstellt, einfach im Mainstream-Kino unterläuft mit einfach so einer flachen Erzählung. Und die wurde hier in Bezug auf die Psychiatrie eben von Caligari angestoßen. Natürlich kann er nichts dafür, was später daraus wurde. Mhm. Aber er hat da quasi so den Samen gesät zu so einer Erzählung, die fortgeschrieben wurde.
Ja, es ist halt auch mal nicht schwer. Also sicher ist es halt sehr problematisch, dass halt psychische Krankheiten so abgetan werden. Mhm. Also das als unheilbar und die Leute müssen halt irgendwie weg, damit sie niemandem was tun und sich selber nichts tun. Und das war's dann halt aber auch, ja. Aber andererseits ist es halt auch einfach tatsächlich für jeden nachvollziehbar, das sind halt alles Krankheiten, vor denen man aus berechtigten Gründen halt auch tatsächlich Angst hat, ja. Es ist halt also die Frage, so was ist wahr und was ist Wahn und so, das ist ja auch nicht so ganz klar zu lösen, ja. Also, zum Beispiel jemand, der unter paranoiden Zuständen leidet, der kann es ja nun mal nicht unterscheiden und da kann er sich natürlich auch gegen eine Behandlung wehren, weil er sich denkt, das ist jetzt alles einem Komplott geschuldet und so und gleichzeitig kann das aber auch halt echt sein. Also es ist halt tatsächlich einfach schwierig und ein Zustand, vor dem man sich zu Recht fürchten kann.
Ja.
Ja. Und es ist halt auch nicht unrealistisch, weil niemand weiß, was richtig ist, was wahr ist und was Wahn ist.
In dem Sinne, nach diesem Wort zum Sonntag, möchte mal das Thema wechseln und zwar auf die Kamera, den Schnitt und die Inszenierung kommen. Denn da möchte ich, habe ich mir heute zur persönlichen Aufgabe gemacht, die Ehre von Herrn Wiene zu retten. Denn es gehört so zur vorherrschenden Meinung, dass die wahren Künstler und Masterminds hinter Caligari die Autoren und die Bühnenbildner waren, während Robert Wiene mehr so der Arbeiter war, der da irgendwie zwar formal die Stellung hatte, aber irgendwie nichts Besonderes gemacht hat. Mhm. Mitverantwortlich für diese Erzählung ist sicherlich, dass Robert Wiene schon tot war, als nach dem Zweiten Weltkrieg sich so eben das Erbe des Films zu entfalten begann und alle ihren Anteil an der Produktion versuchten, in den Vordergrund zu stellen, genau, oder zu beanspruchen. Und zum Beispiel die englische Wikipedia schreibt in dem Zusammenhang auch zur Kamera: The camera does not play at, a large part in Caligari and is used primarily to show the sets. Und das finde ich halt so ein bisschen ungerecht, weil ich halt ein bisschen mal drauf geachtet habe. Und es gibt da durchaus den ein oder anderen Moment der Inszenierung, der erwähnenswert ist, der schon hervorsticht. Da wäre zum Beispiel als erstes das schon von mir erwähnte Close-up von dem erwachenden Cesare, was einfach so in seinem Timing perfekt ist und ein sehr ikonisches Bild von diesem Somnambulen erzeugt, wie er die Augen aufschlägt. Das sieht geil aus einfach. Aber damit endet es nicht, sondern der erste große Höhepunkt ist sicherlich der Mord an Alan, der komplett als Schattenspiel inszeniert ist. Also wir sehen, wie Cesare ihn ersticht und immer wieder auf ihn einsticht, aber wir sehen das Ganze eben nur als Projektion von Schatten auf eine Wand. Und diese Art der Inszenierung gab es schon früher. Es gab war einfach eine kostengünstige und zensurfreundliche Möglichkeit, einen Mord darzustellen. Aber der Einsatz hier in Caligari ist halt einfach extrem folgenreich für den Expressionismus erstmal. Wir sehen das Ganze zum Beispiel in Nosferatu wieder, den wir auch schon besprochen haben, wie da Schatten eingesetzt werden. Und als nächstes der Film Noir greift das auf, das Thema, und die komplette Kinogeschichte ist halt einfach dadurch durchzogen. Das heißt, hier ist durchaus eine extrem gut inszenierte Szene gemacht worden. Der nächste schöne Moment ist, wenn Cesare sich aufmacht, um Jane zu töten, weil da haben wir einen tollen assoziativen Schnitt. Wir sehen Cesare über die Straße laufen und dann sehen wir Jane, die sich bereit macht, ins Bett zu gehen, und dann sehen wir Cesare, und allein durch diese drei Schnitte, diese drei Bilder in dieser Montage, wird halt uns sofort klar, was Cesare vorhat, obwohl wir ihn eigentlich nur auf der Straße lang latschen sehen. Und das ist so ein Mittel, das halt heute so etabliert ist, so dieser Crosscut, dass wir nicht richtig verstehen können, wie krass das für das Jahr 1919 ist, so, weil man dachte irgendwie 1914, The Birth of a Nation hat damit angefangen, und das sind halt hier irgendwie jetzt, also wir sind halt 5 Jahre später, das heißt, das war noch so der richtig heiße Scheiß. Das ist so, wie als würde heute irgendwie jemand eine Bullet Time, ach nee, das ist schon wieder 18 Jahre her. Keine Ahnung, was denn, das Bayham ist, keine Ahnung, ist von Michael Bay, die inszenierten mega Action-Set-Pieces und wie die Kamera immer um die Leute rumzirkelt, während sie sich aufrichten, und ach, keine Ahnung. Es gibt, was halt heutzutage modernes Kino ausmacht. Was weiß ich, wir gucken ja nur alte Filme. ihr versteht mich schon. Was dann auch noch schön ist, ist, dass ja hier so einfach, so wie wir es heute mit Fokussetzung der Kamera haben, dass wir Sachen in den Vordergrund setzen oder unsere Aufmerksamkeit drauf lenken, was damals eben durch die Kameratechnik noch nicht möglich war, dass das hier so gemacht wird mit so, wie sagt man dadurch, mit so Rahmen, dass halt einfach Bildausschnitte abgedunkelt werden, und um so den Fokus drauf zu lenken, wo man jetzt hingucken soll, Da fand ich ganz schön zum Beispiel auch, dass das klassischerweise kreisförmig gemacht wird, aber hier es teilweise auch rautenförmig war.
Das habe ich gar nicht bemerkt.
Ja, ich glaube, es war nur einmal, muss ich mal dazu sagen. Was ich auch sehr schön fand, gab einmal, dass dann das Bild in der linken unteren Ecke zuzog, kreisförmig, und dann die nächste Szene kreisförmig in der rechten oberen Ecke wieder aufzog.
Wo war das denn?
okay. Da. Und wiederum, es gab eine Szene, wo dann auch die Viragierung genutzt wurde, um zu zeigen, wie das Licht eingeschaltet wird. Das fand ich auch toll, wo dann wir eine blaue Virage haben, was ja einfach das Symbol ist für nachts dunkel. Und dann schaltet halt irgendjemand so eine Gaslampe an oder sowas und dann in dem nächsten Moment ist das Bild halt einfach rot gemalt und dann bedeutet ja irgendwie nachts bei Licht im Raum, so in der klassischen Stummfilm Bedeutung von wie die Bilder damals viragiert waren. Das fand ich nice auch. Nicht zu vernachlässigen ist dann nämlich auch, dass wir am Ende dann Text im Bild haben, was ja auch für die Zeit enorm innovativ war, was heutzutage gang und gäbe ist. Damals war es halt so, du hast die bewegten Bilder, dann kommt eine Texttafel und dann hast du wieder bewegten Bilder. Aber gegen Ende des Films löst der Film das eben auf und der Text wird uns direkt in die Kamerabilder reinprojiziert, wo dann überall steht, du musst Caligari werden, wenn sich Caligari da in seinem Wahn befindet. Mhm. Und das ist halt auch einfach ein enorm revolutionäres, innovatives Mittel für seine Zeit. Und deswegen finde ich einfach, dass hier Robert Wiene Unrecht getan wird. Wenn natürlich, ich meine, das Drehbuch ist genial und die Bühnenbauten sind auch genial, aber der gute Mann hat in der Inszenierung eben auch was zu leisten gehabt. Wollen wir mal zur Rahmenhandlung kommen, zum Elephant in the Room.
Ist es das?
Ja. Ich denke, wir haben vorhin, ich habe dich mehrfach abgewürgt.
Ja, die Rahmenhandlung ist ja eigentlich nur am Anfang zu sehen.
Ja, und am Ende wieder. Das macht ja so einen Rahmen aus. Das ist ein Rahmen um den Film bildet.
Aber ich kann mich gerade nicht erinnern, wie endet es denn?
Ja, sie sitzen wieder auf der Bank.
Ah ja.
Und dann gehen sie eben von da weg und dann sehen wir da in diesem Hof, den wir vorher schon mal in der Kernhandlung gesehen haben, so lauter Gestalten, die wir in dem Film schon gesehen haben, wie eben Cesare und Jane, die aber offensichtlich hier jetzt Insassen in dieser Psychiatrie sind.
Ach so.
Und dann am Ende kommt eben Caligari die Treppe runter, aber er sieht gar nicht mehr so verrückt aus, sondern sehr bürgerlich. Und Francis schreit ihn halt irgendwie an, das ist Caligari, halt ihn auf und er wird irgendwie einfach nur...
Ah, das habe ich gerade... Ich dachte, innerhalb der Rahmenhandlung erzählt Francis, dass er eben, was er erlebt hat und dass er aber eigentlich in Therapie war. Oder in
Nee, das erzählt er nicht. Sondern es beginnt damit, er sitzt auf dieser Bank und erzählt dem anderen Typen...
Okay, dann ist das... Dann ist, kommt der Twist quasi nach der Rahmenhandlung, oberhalb der Rahmenhandlung.
Ja, also in der Rahmenhandlung. Also nachdem die Erzählung geendet hat, die Kerngeschichte... kehren wir zurück eben zu dieser Situation. Die beiden sitzen auf der Bank. Mhm. Francis hat seine Geschichte auserzählt und sie gehen dann weg von dort Twist. Und dann kommt der Twist. Genau. Mhm. Und heutzutage wird das eben als enorme Errungenschaft im filmischen Erzählen angesehen von Caligari, weil er hat hier eben allein die Rahmenhandlung selbst etabliert als filmisches Mittel. Dann den unzuverlässigen Erzähler, über die Idee, dass das, was wir auf der Leinwand sehen können, nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Und die Idee des Plot-Twists, die wahrscheinlich die einflussreichste von allen Innovationen, die er gebracht hat, ist, weil das ja heutzutage, die Abspanngucker hörst, ich glaube in ihrer Reihenfolge nicht, aber wir haben neulich in den Cinematic Smash Brothers eine Folge mit verschiedenen Plotpunkten gehabt und dass der Third Act Plot Twist ist ein fester Plotpunkt in dieser Beschreibung von wie Filme aufgebaut sind und das ist eben was, das Caligari erfunden hat. Ja,
Rahmenhandlung hat er aber nicht erfunden.
Noch, also
filmische Rahmenhandlung.
Genau, das ist eben auch der Punkt, in der Literatur gab es diese Aspekte schon vorher, nur er hat es eben für den Film etabliert. Und wie das ja ist, so jedes Medium kocht gerne in seinem eigenen Süppchen, war das dann eben wieder für den Film auch wegweisend. Aber natürlich war der nicht ohne Vorbilder selbst wiederum, sondern hatte sich an Literatur und Theater ganz offensichtlich orientiert.
Okay.
Ich hätte jetzt kein Beispiel, aber weißt du vielleicht, Frau Literaturwissenschaftlerin, irgendeinen Roman, der schon mit unzuverlässigem Erzähler arbeitet?
Nee, für die Rahmenhandlung.
Ja?
Also die Rahmenhandlung ist ja total einfach.
Ja.
Ja, also da sitzt der Enkel beim Opa und der Opa erzählt von früher. Ja, mhm. Also das ist ja echt nichts Besonderes.
Da hast du recht, aber da müssen wir auch wieder uns an die Zeit erinnern, die es ist halt auch erst mit den 2010er Jahren haben Langfilme angefangen. So, ich glaube, Dantes Inferno.
Was 2010?
Erst mit den 1910er Jahren haben überhaupt Langfilme angefangen und damit überhaupt die Idee, dass man sowas wie eine Rahmenhandlung einbringen könnte, weil davor, wenn du einen 20-Minuten-Film hast, dann fehlt dir allein die Zeit.
Mm, okay, ja.
Lass ich mal kurz gucken. Genau, Dantes Inferno, der Stummfilm aus dem Jahr 1911, ist der älteste und zumindest noch erhaltene Langfilm. Und davor, also bis 1911 wurden nur Kurzfilme gedreht, also 20-Minuten-Filme, sowas. Und erst dann kam man auf die Idee, man könnte ja auch einfach mehrere Filmrollen hintereinander abspielen. Und das heißt, wir sind hier nicht mal ein Jahrzehnt Langfilm haben wir jetzt gerade hinter uns. Und entsprechend ist da so eine Idee, dass man eine Rahmenhandlung machen könnte, noch nicht so weit her. Die Rahmenhandlung ist zudem eben wichtig, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach so angerissen, weil sie uns eben eine Erklärung liefert dafür, liefern kann, warum wir da so ein total ausgefallenes Bühnenbild haben, indem wir halt damit etabliert bekommen, erstmal, also wenn der Film beginnt, kriegen wir es als Rückblende erzählt und damit irgendwie eine Begründung schon mal dafür, warum sich das denn anders aussieht, als wir es gewohnt sind. Und dann im Nachhinein kriegen wir dann eben diesen Twist, der uns das Ganze als in Francis Geist stattfindend darstellt und dadurch besonders macht, erklärt, warum das so besonders aussieht. Genau, aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eben genau dieser Rahmen problematisiert, weil die Kerngeschichte, so die These von Krakauer, würde eben die Gesellschaft selbst zu einem Ort des Albtraums machen und Kritik daran üben, sowohl an der Obrigkeitsstaatlichkeit des Deutschen Kaiserreiches als auch an neuen selbsternannten Tyrannenfiguren, wie es der Caligari ist.
Ja.
Und durch den Twist würde dann aber der Tyrann selbst zu etwas Gutem gemacht werden, während eben die Person, die sich gegen den Tyrann auflehnt, als ein gestörter Geist, ein gestörter Blick des Bürgers auf diese eigentlich doch gute Figur des Tyrannen dargestellt wird. Und damit meint halt Krakauer, würde der Film diese Sehnsucht, die in Deutschland vorherrschte, nach so einer starken Führerfigur zum Ausdruck bringen. Wie siehst du das?
Also ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich, weil nämlich durch diese Rahmenhandlung meine Interpretation einfach an Grenzen stößt. Das heißt, ich habe mir Gedanken drüber gemacht, wie das dann alles zu verstehen sei. Und die ganzen tollen Thesen, die sich daraus entwickelt haben, die gingen halt dann einfach mit der Rahmenhandlung zusammen nicht mehr auf. Ja, deswegen, insofern finde ich die tatsächlich auch so ein bisschen schade einfach, ja, weil genau das, was Krakauer auch sagt, eben dieses, also ich habe andersrum, ja, im Detail angefangen. Ich habe den Somnambulen als die Einzelperson, den Bürger gesehen, der halt quasi in so einem Trancezustand gehalten wird und von der Obrigkeit zu ihren Zwecken missbraucht wird. Ja, das, also insofern habe ich eben da eine Gesellschaftskritik gesehen in dem Film, aber nun plötzlich wird eben durch diese Rahmenhandlung, durch diese Rückblende, durch den Irren erzählt, dass das alles nur Geister seien. Also auch irgendwie einfach gar nicht wahr, dass der Mensch in seinem Leben so gezwungen wird oder unterdrückt wird durch die Gesellschaft oder vielleicht sogar durch einen Vorsteher der Gesellschaft. Ja, und das fand ich dann, also das ist dann irgendwie so, weiß ich dann halt nicht, wie ich das dann nehmen soll. Wie das ist mir dann tatsächlich irgendwie so einmal eine Ecke zu viel. Ja. Mhm. Und das ist ja dann halt auch schon wieder so nicht, na, wie heißt das nochmal? Reaktionär ist das irgendwie.
Ja, da bist du genau auf Krakauers Linie. Also der sagt, denn die Rahmenhandlung würde aus einem subversiven, antiautären Film genau das Gegenteil machen und somit zu einem konformistischen Film werden. Ein revolutionärer Film wird in einen konformistischen umgewandelt,
sagt Krakauer. Halt echt schade ist, weil halt diese tatsächliche, ja, die innere Handlung ist halt echt wertvoll und total gut gemacht. Ja.
Aber es ist eben, diese Haltung ist auch nicht unangefochten, sondern da gibt es zum Beispiel den Filmhistoriker John D. Barlow, der Krakauer widerspricht, und der sagt eben, also ja, es gibt diesen Twist, aber der negiert ja nicht alles, was wir in dem Film sehen, sondern der würde ja in keinster Weise den aufkommenden Faschismus glorifizieren, sondern wenn man eine Verbindung zwischen Hitler und Caligari darstellt, dann entsteht diese vor allen Dingen durch die düstere Stimmung des Films, und die befürwortet ja zu keinem Zeitpunkt irgendeine Art von Tyrannen und wird ja auch nicht durch den Twist in irgendeiner Form aufgehoben.
Das heißt, stimmt, das ist ja nicht, ist ja immer noch die Person, vor der man Angst haben muss, genau. Ja, die zwar nicht selbst irre und irgendwie grausam erschreckend ist, sondern einfach nur von dem Rest der Gesellschaft anerkannt wird. Ja, okay, das ist natürlich auch wieder wahr, ja, aber.
Und eine andere Lesart ist dann immer noch, dass ja auch selbst am Ende des Films Francis seine Geisteskrankheit nicht anerkennt, sondern er ist ja noch immer derjenige, der nicht akzeptieren will und sich gegen Caligari, also den Tyrannen, auflehnt und versucht, andere zu überzeugen, dass hier die Autorität der eigentliche wahnsinnig ist. Er ist quasi noch ganz am Ende des Films die einzige Stimme der Aufklärung gegen eine wahnsinnig gewordene Welt. So kann man es halt auch immer noch interpretieren.
Ja, aber allerdings ist es halt auch eine Stimme, die man nicht mehr so ernst nehmen kann.
Ja, weil natürlich, es wird so ein bisschen, also nein, es wird nicht nur ein bisschen, es wird ganz massiv in Zweifel gezogen, was er uns da erzählt hat. Das stimmt schon, aber die Idee, dass er hier zu Unrecht festgehalten wird, die spricht halt ganz stark aus, und die steht halt immer noch im Raum, und das du kannst dich ja zu der einen oder anderen Interpretation entscheiden. Der Film deutet zwar einiges darauf hin, dadurch, dass Caligari dann eben am Ende sehr bürgerlich und nicht mehr irgendwie expressionistisch erscheint, dass er kein Tyrann ist, aber es könnte ja trotzdem alles nur ein Schauspiel sein. Es könnte ja sogar ähnlich wie sich die Nazis eine bürgerliche Fassade gegeben haben, eine Fassade sein, der
ja, trotzdem, ist. Man wird dann so weggerückt von diesem Francis, ne? Und das ist so ein bisschen schade tatsächlich. Also ich fand es ernüchternd.
Was hier aber noch ganz schön ist, wo ich auch noch gerne drauf eingehen würde, ist die zweite große Interpretation des Films, dass er, also ich meine, das ist ja schon mal auch eine steile These von Krakauer, dass es irgendwie eine sozialpsychologische Parallele zwischen Caligari und dem Nationalsozialismus hat, dass ja irgendwie eine im deutschen Volk eine psychische Disposition geherrscht hätte, die sich ein Führer gewünscht hätte. Das ist so, wenn ich das als Philosoph solche Sätze lese, dann habe ich hinten in meinem Hinterkopf immer gleich so ein Warnglöckchen Metaphysik, weil ich mich dann immer frage, was soll denn eine kollektive psychische Disposition sein? Das hört sich für mich stark nach irgendwie Weltgeist von Hegel an, so, weil erstmal das deutsche Volk als Kollektiv existiert nicht, sondern es ist ja immer noch eine Gruppe von ein paar Millionen Individuen, die sicherlich in systemischen Zusammenhängen arbeiten, und wir das heute im Nachhinein uns herleiten können, wie es eben aus einer autoritären Gesellschaft, die in eine Demokratie reingeworfen wurde, die sofort von links und rechts massiv attackiert wurde und auf dem rechten Auge so blind war, weil sie eben noch aus so einem obrigkeitshörigen Denken herauskam, dass sie halt da den Nazis quasi obheim fiel, aber daraus so eine so eine quasi eine Psychologie eines Volkes zu erstellen, da muss ich immer so scharf die Luft durch die Zähne ziehen, weil es ist sowas, so funktioniert die Welt halt nicht, so, das ist nicht die Welt, also es gibt nicht irgendwie den Geist des deutschen Volkes, sondern was, wie wir beide denken, ist komplett anders als die Person im Allgäu oder an der Wartkant und da irgendwie jetzt eine große Disposition rauszuziehen, die sich auch noch in Filmen manifestiert, das ist so schwierig.
Ja, aber ich glaube, das musst du nicht so wörtlich sehen, dass da das deutsche Volk irgendwie eine Seele gehabt hätte oder immer noch hätte. Mhm. Sondern das ist erstens so ein Erklärungsversuch, warum Nationalsozialismus oder Hitler in Deutschland passieren konnte.
Ja, aber das ist halt sehr metaphysischer.
Und das ist ja auch von vielen Geschichtswissenschaftlern halt so ein Punkt, dass man sich eben so eine starke Persönlichkeit gewünscht hatte. Und wie du ja selbst auch sagtest, der Versailler Vertrag hat irgendwie so viel Unterdrückung.
Ja, aber das ist jetzt eine soziologische Erklärung, dass der Versailler Vertrag einfach zu wirtschaftlicher Not geführt hat, die dazu führt, dass halt Menschen nach einfachen Antworten suchen, wenn es ihnen schlecht geht.
Ja, genau. Und die haben dann sicher halt gedacht, so, wir sind halt auch was wert. Und da ist einer, der sagt, das ist so und wir sind so noch viel mehr wert und dass die das deswegen alles so toll fanden und so. Das ist der Erklärungsversuch.
Ja, aber das war halt nicht 1919, sondern das war halt 1933, weißt du? Das ist so.
Ja, aber
was Krakauer hier macht, ist ja quasi das Caligari, das prophezeit, weil das schon in der deutschen Seele angelegt ist. Und das ist so was, wo ich ein bisschen die Zähne knirsche, wo ich sage, nee, das ist so.
Naja, aber es hat sich ja da vielleicht entwickelt.
Das ist halt so ein Ding, was sich im Studium immer ganz stark dieses wo wir vorgewarnt wurden, dieses nach mustersuchenden Gehirn. So, sondern du hast halt, das ist halt typisch menschlich, wir versuchen uns die Welt zu erklären, indem wir Zusammenhänge konstruieren. Und das schreit für mich nach einem konstruierten Zusammenhang. Ich glaube nicht, also ich glaube ja, dass es Themen gibt, die quasi in der Luft liegen, die aufgegriffen werden, die dann im Nachhinein von uns eine symbolgeschichtliche Relevanz zugeschrieben bekommen. Aber ich glaube nicht, dass die Macher von Caligari aufgrund von irgendwelchen psychischen Dispositionen das schon so intendiert haben, sondern dass wir im Nachhinein dieses Symbol so lesen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
Also, ich habe tatsächlich den Caligari nicht als Hitler gesehen. Ich habe das nicht als Antwort auf den Faschismus gesehen, sondern als Antwort auf Autoritäten. Mhm. Dass eben jemand, dass Herr Krakauer jetzt auf den Faschismus eingegangen ist, mag dem geschuldet sein, dass es einfach unfassbar ist und absolut nicht nachvollziehbar, wie es zu Hitler und den Nazis kommen konnte und dass man deshalb Erklärungen sucht, weil es einfach nicht, einfach vollkommen unverständlich ist. So.
Ich wollte dann jetzt an dieser Stelle die zweite große allgemein anerkannte Interpretation vorstellen, die mir ein bisschen naheliegender ist als diese Tyrannenfilm-Interpretation. Und zwar, das ist eine Reflexion für das Deutschland im und direkt nach dem Ersten Weltkrieg einfach darstellt. Dass eben in Caligari der Erste Weltkrieg und seine Folgen für die deutsche Gesellschaft verhandelt werden. Und ganz symptomatisch für die Szene, dafür, dass der Film das macht, ist die Szene, in der Caligari selbst aufs Amt muss, um einen Antrag zu stellen, dass er da seinen Jahrmarktsstand aufmachen muss. Die Szene ist erstmal unglaublich deutsch. Denn ich glaube, in keinem anderen Land der Welt muss man einen Jahrmarktsstand auf einem Amt beantragen.
Eine ich bin mir nicht so sicher.
Genehmigung haben. Aber okay, lass mir so. Dass das in einem Film eine eigene Szene ausmacht, ist schon beeindruckend, sage ich mal. Ein solcher bürokratischer Akt. Ganz entscheidend ist einfach, dass die Beamten auf grotesk hohen Stühlen sitzen, von denen sie sich sogar zu ihren Schreibpulten hier runterbeugen müssen und damit eben so ein Gefälle zwischen der Obrigkeit des Staates und dem Bürger klar gemacht wird. Es ist halt eben keine demokratische Gesellschaft, wo der Bürger der Souverän ist, sondern hier ist offensichtlich, die Beamten haben die absolute Macht, was auch nochmal durch das Bühnenbild dann unterstrichen wird, denn dieses Amt scheint riesig zu sein. Wir haben irgendwie eine unendlich in die Ferne gehende Flucht im Hintergrund gezeichnet, also es scheint bis in alle Ewigkeit weiterzugehen. Da scheinen unzählige Beamte zu sitzen, die über das Schicksal der einfachen Menschen entscheiden. Und zu guter Letzt...
weißt du, was es ist?
Ja.
Kafkaesque.
Ja, auf jeden Fall. Das, der ganze Film hat große Einflüsse von Kafka. Das habe ich gar nicht mit aufgenommen in die Zitate und Referenzen. Hätte man tun sollen. Caligari selbst aber wird in dieser Szene auch absolut gedemütigt und das weckt ja überhaupt erst den Tyrannen in ihm, dass er da so von der Obrigkeit herabgewürdigt wird, weil er sich da irgendwie von den Beamten schlecht behandelt fühlt. Und in dieser Lesart, dem das, was du auch schon ausdrücktest, in deiner Interpretation, dass eben zugleich zum Ausdruck kommt, wie Caligari Cesare behandelt und Cesare seine Befehle befolgt, dass das eben das Verhältnis ist von der deutschen Militärführung zu ihren Soldaten, dass die halt im Ersten Weltkrieg die Soldaten zu willenlosen Mördern gemacht haben, die ja, und die rumkommandiert haben und dass das ja ausgedrückt wird und dass das mir eben eine sehr schlüssigere Interpretation erscheint, gerade auch mit dem Background der beiden Autoren, dass die halt beide im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und dieser Krieg sie zu Pazifisten gemacht haben, dass mir das viel schlüssiger erscheint, dass sie darin natürlich dann versucht haben, diese Militärerfahrungen in Caligari und Cesare widerspiegeln zu lassen.
Also ich möchte die Interpretation noch weiter öffnen.
Ja?
Ich sehe da auch überhaupt gar nichts Militaristisches in dem Film. Und ich möchte das weder auf den Faschismus noch auf den Ersten Weltkrieg beziehen, ja, sondern auf Autoritäten insgesamt oder auf das, wie ich es ja so gerne nenne, als das Korsett der gesellschaftlichen Zwänge, die uns eben heute, das uns heute auch noch einengt. Mhm. Insofern wäre der Film dann wieder sehr gut gealtert und zeitlos. Denn Der Somnambule ist also quasi das Volk in meiner Interpretation, der einfache Bürger, ja. Da ist also auch so ein bisschen Marx noch sogar mit drin, ja, der Schleier des Marktes,
ja.
Der eben in so einem Schlaf gehalten wird, das heißt irgendwie, wir leben unser Leben unter gesellschaftlichen Zwängen und so richtig ausbrechen können wir nicht, weil uns halt alles irgendwie vorgegeben wird, was wir wie machen müssen.
Wir schlafen quasi.
Wir schlafen, ja, uns wird dann halt auch wie das gegeben, was wir brauchen zum Leben, sodass wir halt auch nicht aufwachen. Und wenn es dann eben nötig ist oder vielleicht auch sogar ständig, nutzt uns die Obrigkeit aus für ihre Zwecke. Ja, und das wird hier eben dargestellt und das ist halt tatsächlich auch ein ganz expressionistisches Thema, dass eben der Mensch in seiner Wahrhaftigkeit nicht wahrgenommen wird und unterdrückt wird. Und die Expressionisten haben eben gerade versucht auszubrechen daraus, indem sie eben das menschliche Leid, das menschliche Empfinden in den Vordergrund gestellt haben. Ja. Daher auch diese verqueren Bilder teilweise.
Schön.
Ja.
Ich glaube, Anna
noch so ein kleiner, ja, ne, es gibt noch so ein kleines Detail, was ich jetzt interessant finde. Also es hat mich erst so ein bisschen gewundert, im Nachhinein wurde mir jetzt aber klar, dass Cesare die Zukunft vorhersehen kann.
Ah ja.
Und zwar ist das auch ein uraltes Bild. Das fand sich schon irgendwie im Mittelalter, sogar schon früher, irgendwie 2 Jahrhunderte vor Christus, habe ich jetzt gelesen, dass im Traum eben hell gesehen wird. Und Ja, das, also ich, für mich sprang das so ein bisschen aus dem Film raus.
Ja.
Aber tatsächlich ist das eben so ein Bild, das dann eben auch Freud aufgegriffen hat mit seiner Traumdeutung, was eben in der gesamten menschlichen Kultur irgendwie verhaftet ist, ja, dass der Seher irgendwie auch so dieser Träumende oder in Trance sich Befindende ist. Insofern ist Cäsares Wahrsagung tatsächlich eben eine Wahrsagung, glaube ich, und nicht eine Morddrohung. Ja, das hattest du vorhin so erwähnt, dass
nö, da er ja der ist, Alan den Mord
missinterpretiert. Ja, aber er weiß es ja nicht. Ja, ja, weil er ja nur ein Werkzeug klar, ist.
War jetzt nicht hundertprozentig ernst gemeint. Ja, interessant finde ich im Zusammenhang mit dieser Weltkriegsdeutung, hatte ich dann auch nochmal gelesen, dass, dass als Francis Cäsare fragt, wie lange er noch zu leben habe, dass das halt irgendwie für uns heute wie so eine klassische Frage, die man einem Wahrsager stellen könnte, aussieht. Mhm. Aber dass man das halt auch als ganz konkretes Kriegstrauma halt lesen kann. Von, also weil das halt einfach eine drängende Frage war, die sowohl Soldaten als auch Familienangehörige und so weiter in den Jahren davor. Und für uns ist das heute auch ja immer so die Interpretation, das war der Erste Weltkrieg, der quasi nur so das Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg war, aber die nannten ihn damals der Große Krieg, weil das halt, sie wussten ja nicht, was noch kommen wird. Und für sie war halt einfach das die Katastrophe gewesen, der größte und erste industrielle Krieg, die Menschheit hier geführt hat. Und es war halt etwas gewesen, was einfach die Menschen in ihrem Mark erschüttert hat, in ihrem, also auch jetzt rein philosophisch und klar, was halt ja auch religiös und so danach abging, weil es ja einfach Menschen einfach fertig gemacht hat, dass Menschen zu so etwas fähig waren wie dem Ersten Weltkrieg. Und deswegen, dass dann dieses in dieser einfachen Frage so, wie lange werde ich leben, eben dieses Kriegstrauma angedeutet wird von wegen dieser ständigen Angst, bald sterben zu müssen, weil dieser Krieg einfach alles dominiert hat in den Jahren zuvor. Weil kann ich aus meinem 2018er Blick nicht mehr herauslesen, ob das in diesem Film steckt, aber er scheint mir nicht ganz unplausibel, wenn man bedenkt, in welcher Zeit er gemacht wurde.
Ich habe dann auch noch mal so einen Denkanstoß oder einen Fun Fact. Mhm. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Expressionisten so dieses Innenleben des Menschen wieder irgendwie in den Vordergrund stellen wollten und es auch getan haben. Und eben auch in Interpretation des Filmes hier sich gegen Autoritäten gewehrt haben. Mhm. Wir sehen den Film als Vorankündigung und Gegenwehr zum Faschismus. Mhm. Gleichzeitig hat der wohl für den Expressionismus innerhalb der bildenden Kunst bekannteste Maler Salvador Dalí.
Ach, Dalí, okay.
Ja, Munch, ja. Mhm. Ja, nicht hinter den Berg gehalten mit seiner Faszination für den Faschismus. Ja,
auf jeden Fall.
Das ist doch interessant.
Der war ein ganz großer Franco-Anhänger, der Dalí.
Also ich finde persönlich den Expressionismus halt tatsächlich sehr interessant. Also in allen Kunstrichtungen oder ja in allen Künsten irgendwie. Ich finde es halt irgendwie total spannend, dieses Verzerrte, dieses nach außen kehren des Innersten, dieses Traum und Wahn gleichsetzen und so. Mhm. Deswegen finde ich eben auch diesen Film sehr gut oder interessant. Ja.
Kommen wir mal in dem Anschluss an Zitate und Referenzen. Da habe ich gelesen, dass der Film stark von der deutschen Romantik in der Wahnsinn, Albträume und Aufbegehren gegen Autoritäten häufige Themen waren, beeinflusst.
Das haben wir doch gerade abgehandelt, Mensch.
Du hast Expressionismus.
Ja, was da waren das die Themen.
Achso, aber in der Romantik, kannst du da auch was sagen?
Also in der Romantik kamen eben diese Träume schon so zum Vorschein, ja. Also, vielleicht auch, das bin ich ja auch keine Expertin für, aber schon auch so, also Träume und gleichzeitig halt auch Ängste, das war da schon ein Thema. Ja, also man an Eichendorff denkt und das Marmorbild zum Beispiel.
Ja, da hatten wir, also das kann ich mich noch an die Schule erinnern, dass wir da aus dem Leben eines Taugenichts gelesen haben. und es da die Szene gibt, wo irgendwie der Taugenichts das Gemüse aus dem Beet rausreißt und Blumen pflanzt. Und das ist auch eben so als Auflehnung gegen das gute Deutschtum, der praktisch denkende Deutsche war und nein, der Romantiker, der lieber Blumen hat. Also hier vielleicht Auflehnung gegen die Autorität.
Und gegen die Spießigkeit.
War Heine Romantiker?
Ja, auch. Ach,
und ja. Bei dem, also ich hatte ja einen starken Heine-Flash in meinen 20er Jahren und da steckt viel antiautoritärer Scheiß drin. Also gerade Deutschland hatte er ja sein persönliches Beef, ist ja ausgewandert wegen der Zensur und hat ja dann eben von Paris aus immer wieder geschrieben, wie schlimm Deutschland ist und da kann ich diese Tendenzen nachempfinden.
Also Romantik ist für mich also so in so kurzen Sätzen umrissen, mehr so die Sehnsucht nach der Heimat, die Sehnsucht nach Zuhause.
Das steckt auch in Heine, da ist ganz stark
genau dran.
Aber es ist halt immer so ambivalent. Und auch dieses, wer ist der nochmal mit die blaue Blume?
Es gibt noch Ben und Hölderlin. Und
Versalis? Nein, irgend sowas, das weiß der Heini.
Novalis,
genau, der hat doch nur ein Buch geschrieben oder sowas. Also das, und ich glaube, da geht es auch ganz stark um Wahnsinn, aber ich kann mich kaum noch erinnern.
Ja, das, also was heißt Wahnsinn? Das ist halt dann wieder so der Traum. Ja, und das ist halt auch.
Wie ist es mit Lenz?
Ja, genau. Also das sind halt auch so, so Strömungen, die sich halt dann auch irgendwo vermischen. Ja, und bei dem einen ist es halt irgendwie das Verklärte, das Schöne und die Suche nach dem Wahren.
Ja,
und bei dem anderen wird es dann halt so verzerrt, wie bei Dostojewski halt, ja, oder wie auch bei Zola. Und ja, aber gut, da gibt es Leute, die wahrscheinlich fundiertere Meinungen zu haben und es besser trennen können als ich.
Die dürfen sich gerne bei uns in den Kommentaren melden, da bin ich sehr gespannt drüber. Einen weiteren Einfluss, den ich jedenfalls noch ausmachen konnte, waren, dass es thematische Ähnlichkeiten gibt zu den Kurzgeschichten oder Geschichten von Edgar Allan Poe, Murders in the Rue Morgue und The System of Dr. Tarr and Professor Feather. Habe ich beide nicht gelesen. Aber anscheinend scheint es da inhaltliche Ähnlichkeiten zu geben. Kommen wir doch mal zur Rezeptionsgeschichte, Paula. Da haben wir nämlich noch einiges vor uns. Erzähl uns doch mal, womit das denn anfängt.
Als Marketingkampagne ließ das Studio einige Wochen vor Kinostart Plakate aufhängen und Zeitungsanzeigen schalten, auf denen einfach nur "Du musst Caligari werden" stand. Und das finde ich schon ziemlich progressiv.
Ja, auf jeden Fall. Der Legende nach schrien die Menschen bei der Premiere, als Cesare die Augen das erste Mal öffnet, und sie fielen in Ohnmacht, als Jane entführt wurde. Und besonders jetzt beim letzten Teil fragte ich mich in der Vorbereitung, ob ich das überhaupt noch erwähnen soll, weil ich habe ja auch irgendwie hier aufgehört, Casting-Gerüchte mit in die Vorbereitung zu nehmen, weil das halt sowas Langweiliges ist, weil es das bei jedem Film gibt, so, Schauspieler X war für die Rolle vorgesehen, so, ja, Kunststück, so funktioniert das halt, man hat ein Drehbuch, man will es verfilmen, man sucht Schauspieler und dann nennt halt irgendjemand mal einen Namen und das führt dann sofort dazu, dass in der Wikipedia steht, der war mal im Gespräch. Und genauso habe ich den Eindruck, dass in jedem dritten Film, den wir hier besprechen, der irgendwie so ein bisschen von der Norm abweicht, heißt, die Leute haben gekotzt oder die Leute sind in Ohnmacht gefallen.
Genauso wie bei Alien.
Ja, genau. Und jetzt bei Augen ohne Gesicht hatten wir das auch gerade wieder und so. Ich frage mich, ob ich diese Art von Funfact einfach weglassen soll in Zukunft. Kann ja auch vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, uns wissen lassen, ob sie das interessiert, ob die Legende sagt, dass Menschen bei einem Film in Ohnmacht gefallen sind.
Also ich finde es tatsächlich interessant jetzt hier, weil ich das halt nicht so krass fand, aber ja eben die Technik auch schon gewöhnt bin.
Genau. Ja. 100 Jahre sind schon eine Hausnummer.
Aber ich finde es halt dann zeitgeschichtlich interessant.
Ja, aber man weiß halt nicht, ob es wahr ist oder ob es auch wieder nur so aufgebauscht ist wie Casting-Gerüchte.
Ja. Wie groß der kommerzielle Erfolg war, lässt sich heute nur schwer rekonstruieren, da uns aus den 20er Jahren Der Film erschien noch 1920.
Genau, also wir hatten ja die ganze Zeit gesagt 1919, aber da wurde halt produziert und 1920 erschien er dann.
Ach, tatsächlich.
Ja.
Also jedenfalls aus den 20er Jahren haben wir keine Zuschauerzahlen, deswegen kann man nichts dazu sagen. Es gibt aber einige Merkmale, die darauf hinweisen, dass er durchaus ein Kassenerfolg war. So lief er 4 Wochen am Stück in den Kinos, was außergewöhnlich war für einen Film in dieser Zeit. Nach einer 2-wöchigen Pause wurde er sogar erneut für 1 Woche aufgeführt.
Mit der Veröffentlichung von Caligari fielen die Exportsanktionen, die auf Deutschland lagen, sodass der Film eine internationale Veröffentlichung erhielt.
Als Caligari in Los Angeles Premiere feierte, kam es zu Protesten einer Veteranenorganisation gegen den Import von deutschen Filmen und dadurch drohenden Jobverlust in der heimischen Filmindustrie. Der Film musste daher aus den Kinoprogrammen genommen werden. Punkt. In anderen Teilen des Landes wurde er wohl wesentlich besser angenommen und die New York Times urteilte, dass der deutsche Film dem amerikanischen um Jahre voraus sei.
In Paris soll Caligari sogar 7 Jahre lang im gleichen Kino gezeigt worden sein und damit stellt er einen Rekord auf, der erst 1974 von Emmanuel gebrochen wurde.
Ausgerechnet. Roger Ebert nannte Caligari the first true horror film. Das muss relativiert werden, denn es gab auch schon vorher Filme, die fantastische oder Horrorelemente enthielten. Aber allgemein wird anerkannt, dass Caligari zumindest der erste echte Horror-Langfilm ist.
Obendrein war Caligari einer der ersten expressionistischen Filme. Es gab vorher zwar schon andere Filme wie Der Student von Prag, Nerven oder Die Pest in Venedig, die sich einige expressionistische Elemente bedienten, aber Caligari drehte das Ganze auf 11, machte diesen Stil weltberühmt und zum Markenzeichen des deutschen Zwischenkriegskinos.
Für den distinkten Stil von Das Kabinett des Dr. Caligari prägte sich der Film, der Begriff Caligarismus.
Genau, und du sagtest es vorhin schon, 1933 wurde Caligari in Deutschland verboten, der Film wurde als entartete Kunst eingestuft und 1937 in die gleichnamige Propagandaausstellung der Nazis aufgenommen.
Die haben eine Ausstellung dazu gemacht.
Ja,
die ihnen nicht gefallen haben.
Genau, in München war das. Es gab da 2 Ausstellungen. Einmal so, hier seht ihr gute deutsche Kunst und hier seht ihr entartete Kunst, quasi um das Volk zu erziehen.
Restauration. In den 2010ern begann L'Imagine Ritrovata, Film Restauration und Konservation, im Auftrag der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung an einer Restauration in 4K zu arbeiten. Als Grundlage für diese diente das Filmnegativ, welches sich im Deutschen Bundesarchiv befindet. Bei diesem Negativ fehlt allerdings der erste Akt. Dieser wurde anhand verschiedener Kopien ergänzt. Das steht alles eingangs
auf der
Blu-ray.
Genau.
Die Viragierung wurde anhand 2 lateinamerikanischer Verleihkopien rekonstruiert, welche die ältesten noch erhaltenen Kopien sind. Der Komponist John Zorn komponierte einen neuen Soundtrack. 2014 wurde die Restauration auf der Berlinale erstmals wieder aufgeführt.
Genau, kommen wir zu den Remakes, Sequels und Adaptionen des Films. 1962 entstand unter der Regie von Roger Kay eine Neuverfilmung unter dem Titel The Cabinet of Caligari. Es gibt aber kaum Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Filmen, bis auf den Titel und den Twist.
1989 erschien ein Quasi-Sequel mit dem Titel Dr. Caligari. Regie führte Steven Sayerdin. Die Enkelin von Caligari führt darin eine Psychiatrie und macht in einer sex-driven Story Hormonexperimente mit ihren Patienten. Was bedeutet das denn?
Sex-driven Story hier in Anführungszeichen, das war quasi die Synopsis des Films, die ich gelesen habe. Also offensichtlich macht sie irgendwelche Hormonexperimente, um mit ihren Patienten Sex zu haben. Keine Ahnung. 1992 kommt der nächste Streich. The Cabinet of Dr. Ramirez von Peter Sellers ist ein Experimentalfilm, der lose auf der Vorlage basiert und nur ein einziges Mal beim Sundance Film Festival aufgeführt wurde.
1992 bis 1994 erschien eine Comic-Trilogie mit dem Titel Caligari 2050 von Rafael Nieves und Ken Olefczynski. Die Comics adaptierten den Film in einer futuristischen Variation.
1997 wurde der Film von Komponist John Moran als Oper adaptiert.
Und 1998 von Juri Rasowski als Hörspiel adaptiert.
2005 führte David Lee Fisher bei einem Remake-Regie. Bei diesem spielten Schauspieler den Film vor Greenscreens nach. Im Hintergrund wurden dann die originalen Kulissen projiziert.
Interessant. Mhm. 3 Jahre später, im Jahr 2008, produzierte Amanda Dalton dann noch ein Caligari-Hörspiel für die BBC.
Kommen wir zu den Preisen und Bestenlisten. Auf der berühmten Sight and Sound Liste steht Caligari gegenwärtig auf Platz 239 von der 250 besten Filme aller Zeiten.
Der Film befindet sich unter Edgar Wrights 1000 Lieblingsfilmen.
Und außerdem steht Caligari im Buch 1001 Movies You Must See Before You Die von Steven Schneider. Zitate und Referenzen.
Ja, also das hast du schon erwähnt, dass in Nosferatu, der 2 Jahre jünger ist, Schatten als Vorboten des Bösen fungieren. Nosferatu ist also berühmt für diese Schatten und inspiriert wurde der Film aber durch Cesare.
Und seine Schatten.
Also dieses Element. Mhm.
Genau, 1928 kommt dann mit Steamboat Bill der erste Mickey Mouse Film auf den Markt. Und was nur wenige wissen, Mickey Mouse Handschuhe sind eindeutig inspiriert von denen von Caligari.
Jetzt echt, du hast mir das nur so ausgedacht. Ich meine, die sehen eben schon ähnlich, oder? Aber ich dachte, das wäre halt eine Mode. Also,
vielleicht war es auch eine Mode, aber Alter, ich meine, schau dir die Handschuhe an. Wie kann man so dicke Handschuhe mit so schwarzen Strichen auf weißen Handschuhen haben? Das sind die Mickey Mouse Hände.
Dann ist Pluto's Cesare. Ich habe mich schon immer gewundert, dass Mickey Mouse einerseits den Hund Pluto hat und andererseits den Freund Goofy, der wohl auch ein Hund
ist. Ah, das erzählt, warum Pluto so gesteuert ist. Ah, ja. Auf jeden Fall. Wie geht's weiter, Paula?
Es geht weiter mit Scarface. 1932. Scarface begeht gleich zu Beginn einen Mord als Schattenspiel dargestellt.
Genau, so wie Cesare. Mhm. Caligari hatte dann einen enormen Einfluss auf die Filmgeschichte. Der Stil des Films und der des fremdgesteuerten Charakters des Cesare finden sich vor allem in vielen Horrorfilmen wieder und hier besonders in den Monsterfilmen der 30er Jahre. Zu nennen ist da Frankenstein, Die Mumie, The Black Cat, Bride of Frankenstein. das sind so Filme, wo man eindeutigen Einfluss von Caligari heraussehen kann.
Zudem sind ein düsterer Ton, das Spiel von Licht und Schatten, die stilisierte Kameraführung mit ausgefallenen Kameraeinstellungen sowie moralisch fragwürdige Protagonisten ein Erbe des Caligari und der deutsche Expressionismus dem Film Noir der 1940er und 50er Jahre vermachten.
Handfester wird es jetzt wieder mit Rashomon aus 1950, der das Element der Rahmenhandlung und des unzuverlässigen Erzählers aufgreift.
Dann haben wir die Duschszene im Psycho oder Psycho von Hitchcock aus dem Jahre 1960, die durchaus von Cesares Mord an Francis inspiriert worden sein könnte.
In Videodrom von 1983 taucht das Motiv des fremdgesteuerten Mörders durch Hypnose wieder auf. In der Folge, die letzte Woche erschienen ist, habt ihr es schon gehört. In zeitgemäß, während, ja, wir sagten ja schon, Caligari war gerade hier Freud der große heiße Scheiß, deswegen war es da die Psychotherapie und in Videodrom sind es natürlich die Videotapes, die gerade heiß sind und da kommt die Hypnose daher natürlich.
Im Film Forrest Gump von 1994, wo mir echt nicht bewusst war, dass der Film schon so alt ist.
Echt?
referenziert die Rahmenhandlung mit einem unzuverlässigen Erzähler auf einer Bank, der die Geschichte als Rückblende erzählt.
Lustig ist, aus dem Jahr 1999 gibt es gleich zwei Musikvideos, die Caligari zitieren. Das ist einerseits Other Side von den Red Hot Chili Peppers, als auch Living Dead Girl von Rob Zombie, die, wenn ihr euch die mal anschaut, da eindeutig Caligarismus zeigen.
Dann in dem Film Fight Club von 1999 wird ebenfalls der Twist referenziert, so man fragt sich, also wer ist jetzt eigentlich der Verrückte?
Where is my mind?
Der Verrückte ist der Erzähler.
Das Kabinett des Dr. Paranassus, der Name deutet es an, aus dem Jahr 2009 von Terry Gilliam, referenziert Caligari in mehreren Szenen.
Martin Scorseses Shutter Island von 2010 ist eine große Hommage an Caligari.
Ich finde, mehr sollten wir nicht sagen ohne Shutter Island. Eigentlich haben wir damit schon Shutter Island gespoilert.
Mit Leonardo DiCaprio.
Aber schaut ihn euch an, dann werdet ihr eigentlich Caligari wiederfinden. Damit kommen wir zum großen Finale dieses Podcasts, Paula. Und der berühmt-berüchtigten Frage auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten.
Von 0 bis 100?
Nee, wegen mir auch 0. Du hast noch nie 0 vergeben. Bevor du das nicht machst, sage ich 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt da Caligari von dir?
Er bekommt sehr viele Punkte.
Das ist sehr gut.
Annähernd 100 werden es werden, denn ich werde ihn auf jeden Fall nochmal anschauen. Allerdings gibt es andere Filme, die vielleicht doch mehr Spaß machen. Deswegen bekommt er 91 Punkte von mir.
Ich prophezei, er wird damit ganz weit nach oben einsteigen, denn ich gebe ihm noch mehr. Er ist eigentlich so ein guter Film, dass er fast die 100 Punkte bekommen könnte. Nur die Dialoge sind ein bisschen schwach.
Die Dialoge sind schwach?
Nein, eigentlich sind sie...
Die Bilder sind gut.
Da kann er ja nichts für. Er kann ja nichts für fehlende Dialoge. Das liegt ja einfach an der Zeit. Ja, möchte ich ihm auch nicht vorhalten.
Ich finde das 1919. Thema aber halt auch, glaube ich ja schon gesagt, zeitlos.
1919 möchte ich ihm keine Frauenfigur vorhalten, wenn wir das auch noch 2018 machen, weißt du? Mhm. Heutzutage in einem Film das vorzuhalten, finde ich relevant, aber in einem Film von 1919 muss ich das jetzt nicht irgendwie großartig thematisieren. Natürlich wäre erwähnenswert, wenn hier starke Frauen gewesen wären, sind nicht, aber das führt für mich jetzt in diesem Fall zu keinem Punktabzug. Eher noch, dass da dieses Bloodhole gibt, wo Cesare eine Morddrohung macht, die als epische Vorausdeutung angesehen wird. Nein, auch nur ein Scherz. Ich rede nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Er kriegt von mir 99 Punkte.
Das ist viel,
ja. Damit wird er wirklich ganz nach oben reingehen. Wie weit hoch erfahrt ihr beim nächsten langen Spätfilm, den es hier gibt? Wir werden jetzt die Taktung nach dem Oktober wieder ein bisschen runterschrauben, aber hier kommen bestimmt noch die eine oder andere Folge. Und eigentlich ist geplant, dass wir vor Weihnachten noch einen Tarantino machen und dann eben das große Weihnachtsspecial als große Folgen. Und da wir noch 2 Monate haben, denke ich,
das schaffen wir auch.
Ist das machbar, ja. Bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut durch die Nacht oder durch den Tag, durch den Berufsverkehr, wo immer ihr diesen Podcast hört.
Gruselt euch nicht zu sehr.
Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt.
Und denkt immer daran, die anderen spinnen hier.
Genau. Schön, dass ihr uns zuhört. Tschüss.
Tschüss.
Man hört sich.